jeder zweite Sonntag. Sie hören die Sprechfunksendung Nerd ist Ihr Hobby. Und dies sind Ihre Moderatorinnen.
Ich bin Serena Steinmann.
Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist Ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, wird diese Sendung mindestens ab 16.
Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Trolle. Unser heutiges Thema ist Cyberpunk. Und zwar widmen wir uns im Zuge des Black History Months dem Thema Cyberpunk. Unter anderem, weil der Schaffer von Cyberpunk, Mike Pondsmith, schwarz ist und sich das dann sehr gut einfügt.
Genau, also dem Rollenspiel Cyberpunk 20XXX, das gab ja verschiedene Zahlen.
Genau.
Aber ja, das Genre kommt natürlich von verschiedenen Leuten.
Ja, das kann man ihm jetzt nicht alleine anhaften, das ist wahr.
Genau, aber im Rollenspiel einer der wirklichen Begründer und ein sehr einflussreicher und relevanter Designer. Und warum haben wir jetzt den Black History Month rausgesucht? Wir sind doch beide weiß.
Ja, nun, es hindert uns nicht zu recherchieren.
Genau, und es ist halt auch unsere Geschichte, sowohl als RollenspielerInnen, wie wir halt darlegen werden, da gab es eben auch, oder gibt es schwarze DesignerInnen, die zur Spielentwicklung viel beitragen. Und darüber wollen wir sprechen, darüber haben wir uns informiert, aber auch einfach, weil wir queer sind, wir BDSMlerInnen sind und auch da spielt schwarze Geschichte sehr viel rein. Und allgemein ist das ja, also es geht ja nicht darum, dass es irgendwie eine getrennte, separate Geschichte ist, sondern es ist halt ein Anteil unserer gemeinsamen Geschichte als Menschen. Ist es sinnvoll, sich damit zu beschäftigen und auch seine eigenen Recherchen anzustellen? Eine wichtige Fähigkeit, die man als Ally haben kann, ist halt zu googeln. Und anstatt jede Frage marginalisierten Leuten zu stellen, dass sie die für einen beantworten, auch mal eben selber zu recherchieren. Dennoch hört auch schwarzen Kulturschaffenden zu.
Aha.
Sei es in Podcasts, sei es YouTube-Videos, sei es in Artikeln oder sonst wie. Die haben im Zweifel mehr Deutungshoheit und mehr darüber zu erzählen als wir. Aber das ist kein Grund für uns nicht damit zu beschäftigen.
Es gibt sehr viele Gründe, sich damit zu beschäftigen. Vor allem auch viele erwarten, dass das RollenspielerInnen und queere Leute und BDSMler eher weiß sind oder ausschließlich weiß sind. Das ist Klischee und entsprechend ist es einfach vielen auch nicht bekannt, welche Personen ja People of Color sind.
Ja.
Also man spielt vielleicht Spiele von Leuten, die da Sachen reingepackt haben aus Sichtweisen, die man eben interessant findet dann und wo man aber gar nicht weiß, dass es eben die Sichtweise von People of Color sind.
Ja, oder Schwarzen oder Indigenen. Mehrfachmarginalisierung existiert halt auch. Es gibt auch kinky schwarze Leute, es gibt queere BIPOCs und gab es schon immer.
Mhm.
Das lohnt sich herauszustellen. Und Cyberpunk stellt halt auch Missstände heraus.
Mhm.
Die gibt es, wie wir bei der Recherche festgestellt haben, auch durchaus in der Rollenspielszene, was den Umgang mit Menschen im Allgemeinen, aber auch Schwarzen im Besonderen umgeht. Und auch darauf lohnt es sich, glaube ich, aufmerksam zu machen.
Mhm.
Es wird keine spannende Nostalgiefolge, wo wir über ein großes Werk reden, weil wir sind durch die Recherche halt auch einfach wütend geworden und reden jetzt halt über real existierende Missstände und entsprechend Inhaltswarnung. Wir reden halt über reale Unterdrückung und wir reden über Rassismus und versuchen das natürlich möglichst wenig triggernd zu gestalten. Aber das können unangenehme Themen sein und entsprechend seid innerlich vorgewarnt.
Mhm.
Aber lass uns zunächst beim Cyberpunk bleiben. Wie Cyborg bist du eigentlich, Serena?
So ein bisschen, schon. Ja, ich habe aktuell 2 Implantate in meinem Körper. Tendenz steigend. Das sind medizinische Implantate. Das ist schon ein bisschen Cyborg.
Also bei dir wäre das Hightech-Body. Also du hast tatsächlich Implantate, die ja mechanisch sind, die in deinem Körper drin sind und nicht reingewachsen sind.
Und entweder mechanische oder beziehungsweise hormonelle auch Wirkung haben.
Genau, da spricht man dann halt schon vom Hightech-Buddy. Der Low-Tech-Buddy, der halt auch Cyborg sein kann, ist eben einer, der nicht direkt medizinische Implantate hat. Das ist bei mir aber auch ziemlich Cyborg, weil ich steuere halt meinen Hormonhaushalt ziemlich manuell über die Transition.
Mhm.
Und das hat auch reale Auswirkungen.
Wir sind schon so ein bisschen Cyborg.
Genau, aber ist das eine philosophische Definition? Sind wir, auch Cyborgs im Sinne von Transhumanismus? Sind wir über unsere Menschlichkeit hinausgewachsen?
Absolut. Ich bin, nee, kein bisschen. Also, ich finde, es ist eine sehr interessante philosophische Frage. Und zwar, da meine Implantate medizinisch sind. Und sie eigentlich nur Dinge steuern, die mein Körper aufgehört hat, vernünftig zu steuern. Also im Prinzip hat es den Normalzustand wiederhergestellt. Würde ich sagen, das ist halt nichts Transhumanistisches.
Margaret Mead, Anthropologin, hat mal gesagt, dass die Zivilisation an dem Moment beginnt, wo ein gebrochenes Bein ausheilt. Weil andere Menschen sich um diese Person gekümmert haben. Und deswegen sehe ich halt auch, dass halt gerade medizinische Implantate oder die medizinische Pflege am Körper nichts ist, was außerhalb des menschlichen Erlebnissen liegt.
Das ist ein Kern da drin, des menschlichen Erlebnisses.
Genau, das ist halt eine Fortführung der Zivilisation. Die wurde schon immer genutzt, um Menschen am Leben zu halten.
Oder das Leben zu verbessern.
Genau, das halte ich halt auch einfach für eine sinnvolle Tradition fortzuführen.
ja, das ist schon sehr dafür.
Genau, mein Erlebnis ist natürlich ein anderes.
Ja.
Also ich erlebe halt eine zweite Pubertät, ich verändere meine hormonelle Geschlechtszuordnung. Und das gibt mir natürlich eine Erfahrung, die viele andere Menschen nicht haben. Hm. Aber ich ordne es halt immer noch im Rahmen der menschlichen Erfahrung.
Ja.
Und ich bin mir halt auch nicht sicher, ob das Konzept von Transhumanismus im Sinne, dass wir über das, was man einen als Mensch ausmacht, hinauswachsen. Also werden wir je aufhören, unsere Erfahrung als menschlich oder uns als menschlich wahrzunehmen, selbst wenn wir komplette Hightech-Bodies haben, selbst wenn wir halt den Punkt erreichen, wo wir uns auf Computer transferieren können.
Ich habe nämlich den Verdacht, dass es vielleicht einfach nie passieren wird. Also, dass sich immer der Begriff menschlich erweitern wird und quasi ein übermenschlich oder Transhumanismus-Gedanke vielleicht gar nicht auftritt. Aber, also ich sehe Body Modification teilweise eher in dem Bereich.
Mhm.
Und zwar, weil es ja nicht gemacht wird, um ein medizinisches Grundbedürfnis zu erfüllen, sondern um über einen gesunden Körper hinauszugehen.
Ja.
Und da gibt es gerade, wenn sich Leute Magnete in die Finger implantieren lassen und danach Magnetfelder spüren können und damit einen Sinn entwickeln, den andere nicht haben und der nicht zur üblichen menschlichen Erfahrungswelt gehört. Das könnte so diese Grenze vielleicht eher berühren. Da müsste man jetzt aber Personen fragen, die sowas haben, wie sie das empfinden.
Es gibt auf jeden Fall Leute, die sich auch philosophisch als Cyborg einordnen, um halt auch diese Distanz zu schaffen oder halt auch teilweise mit ihren Geschlechterrollen klarzukommen. Das ist auf jeden Fall eine valide Möglichkeit, sich einzuordnen. Aber der Umgang mit Implantaten und der Veränderung des eigenen Körpers ist auf jeden Fall ein zentrales Thema von Cyberpunk.
Aber wenn jetzt die Gesellschaft sich so entwickelt, dass Implantate zur Verbesserung der menschlichen Sinne normal werden, wie es in manchen Cyberpunk-Settings der Fall ist, Leute lassen sich Dinge amputieren, um sich was Besseres einsetzen zu lassen.
Ja.
Würde das die Wahrnehmung verändern im Sinne von, das ist Transhumanismus, oder würde das eingegliedert werden in das ist menschlich?
Ja, es ist halt auch eine Frage, die oft im Spieldesign hinterfragt wird. Also, was machen Implantate mit mir? Bei Shadowrun verlierst du Essenz, bei Cyberpunk 2020 oder was auch immer, kannst du Cyberpsychosen entwickeln. Also es gibt viele, die die Distanz zum eigenen Körper, die Veränderung als was Negatives sehen. Oder etwas, was einen von der Menschlichkeit entfernt.
Ja.
Und ich glaube, das ist etwas, was aus einer queeren Perspektive nicht zwangsläufig so gesehen würde.
Ich glaube nämlich auch. Ich glaube, es könnte passieren. Du lässt dir deinen Arm austauschen und stellst fest, damn, jetzt habe ich Dysphorie für meinen Arm. Wenn das was ist, worauf du, keine Ahnung, jahrelang gespart hast, um das jetzt endlich zu haben, weil du es die ganze Zeit wolltest, dann kann man sich auch vorstellen, dass du dich denkst, dass du denkst, endlich bin ich vollständig.
Ja.
Ist genauso möglich, dass man sich mehr menschlich fühlt und mehr wie man selbst, wenn man das Implantat hat, das man haben wollte.
Ja, also ich sage mal, meine Trans-Erfahrung ist schon ein bisschen Cyberpunk. Ich verändere meinen Körper schon gegen den Willen der Mehrheitsgesellschaft, wenn man es mal so ausdrücken möchte, mit Medikamenten, die eigentlich für was anderes entwickelt wurden, und um einfach mehr dem Bild meiner selbst zu entsprechen und glücklicher zu leben dadurch, dass ich diese Modifikationen an mir vornehme. Ich spiele auch keine Cyberpunk-Spiele, um eine binäre Geschlechterrolle zu erfüllen. Also ja, natürlich habe ich schon mal binäre Charakter in Cyberpunk-Settings gespielt, aber halt gerade was man da mit Körpern und Geschlechterrollen tun kann, ist, finde ich, ein interessanter Aspekt des Genres. Also das erlaubt halt Körper und Geschlechterrollen weiterzudenken, wenn man zum Beispiel Sleeves hat und von einem Körper in den anderen
wechseln kann.
Ja, sich übertragen kann, wie bei Altered Carbon oder im Rollenspielbereich bei Eclipse Phase. Die Designfrage ist, erlauben sie halt diese ganzen Entdeckungen am Körper, Alltagsdinge, ästhetische Veränderungen und sowas, oder ist alles Kampf?
alles nur Technik zum Überwinden von Hindernissen und Dings. Ja, das ist eine wichtige Frage.
Ja, 6 verschiedene Arten von Messern für die Hände.
Aber keine Brustvergrößerung.
Ja, genau. Das ist, ist eine Frage, wo Ausrüstungslisten einen sehr wichtigen Fokus auf das Setting setzen.
Mhm.
Bei Cyberpunk 20XX waren die Chromebooks auf jeden Fall welche, die auch durchaus alltagstaugliche Sachen drin hatten.
Mhm.
Und wenn es Penisse mit Extrafunktionen waren.
Ich bin interessiert.
Ja, muss ich. Da kannst du mal durchblättern, so Ausrüstungskatalog. Ich glaube, es ist auch eine der. Also neben so einem Grundquellenbuch ist ein Ausrüstungskatalog, der ein bisschen so gestaltet ist wie ein Online-Shopping.
Oh ja.
So teilweise mit Kommentaren. Ist halt, glaube ich, für Cyberpunk-Rollenspiele wirklich eines der Kerndokumente. Also,
gibt es so Sternchenbewertungen?
Na, nicht wirklich, ist halt mehr Kommentar. Weiß ich gar nicht, ob eine schon Sternchenbewertung hat, aber Benutzerkommentare gibt es auf jeden Fall. Wie gesagt, die Cyberpunk-Chromebooks haben diesen Look und dieses... Hier, das ist ein Katalog für Ausrüstung.
Mhm.
Und bei Shadowrun gab es halt auch mehrere. Der Straßensamurai-Katalog war der erste, der diesen Shadow Talk drunter hatte. Halt Benutzerkommentare sind von so Online-Trollen.
Mhm. Ja.
Teilweise bei Shadowrun halt wortwörtlich Trolle, aber...
Ich finde es halt auch spannender, wenn du random Sachen drin hast. Ich meine, wir haben jetzt durch... Zum Teil ist es, glaube ich, schöner als Chirurgie, wo man eben den Körper dann entsprechend verändern kann, um Probleme oder Dysphorien zu beseitigen.
Also, du kannst mir nicht erzählen, dass es eine weniger gravierende Änderung ist, wenn dein Gesicht anders aussieht als vorher.
Mhm.
Oder du halt plötzlich keine Rückenschmerzen mehr hast, weil deine Brüste kleiner sind oder sowas.
Mhm.
Als wenn du irgendwie unter den richtigen Umständen mehr Magnet spüren kannst.
Nee, richtig.
Den meisten Leuten fällt es halt nicht auf, denke ich, wie sehr das einen Unterschied machen kann.
Ja, also es macht halt große Unterschiede. Meine Implantate machen zum Teil chronische Schmerzen weg.
Mhm.
Das ist schon ein großer Unterschied.
Ja.
Aber das ist halt...
Genau, sie verändern was andere Leute nicht als Alltag erleben.
Genau. Also klar, Gesicht verändern, würde ich sagen, ist da schon ein ähnlicher Punkt, schon Richtung Body Modification und neuer Sinn und so. Weil das ist ja schon was sehr Krasses
eigentlich.
Wobei die Änderungen, die da gemacht werden, wenn du nicht einen extremen Unfall oder dergleichen hattest, sind ja meistens eher subtil. Außer man lässt sich halt alles aufspritzen und sieht plötzlich ganz anders aus.
Manchmal sind das schon echt große Unterschiede, wenn man wenn man sich so die Timelines von Transleuten zum Beispiel anguckt, wo das Gesicht halt angepasst wurde.
Ja, das stimmt schon. Aber das ist auf jeden Fall auch sehr krass, aber chronische Schmerzen wegmachen ist halt, ja, das ist ein einschneidendes Erlebnis und ist toll, aber es verändert halt die menschliche Erfahrung nur in dem Sinne, dass man auf einen Zustand gebracht wird, den andere Alltag nennen.
Ja.
So. Und das ist, glaube ich, mit einem veränderten Gesicht was anderes.
Das sind ja aber jetzt schon wieder sehr auf unsere Welt bezogene Beispiele. Also, abgesehen von den
Möchtest Chromebooks. Du aber behaupten, wir würden nicht mitten in Cyberpunk-Welten leben? Also wären wir nicht schon mittendrin.
Ich würde sagen, früher war mehr Neon.
Auf jeden Fall. Also für den Cyberpunk-Look bräuchten wir wieder mehr Neon.
Wir haben halt vieles von dem, was dystopisch vorausgesagt wurde. Also William Gibson, der mit Neuromancer einen der Grundlagentexte für Cyberpunk geschaffen hat, schreibt heute Sachen, die im Grunde in unserer Welt spielen, weil dieselben Themen sich erzählen lassen.
Ja.
Inhaltlich ist vieles Cyberpunk bei uns und die Ästhetik ist halt weniger 80er, aber halt auch nicht mal so viel weniger 80er, wie es verdient wäre. Weil die 80er gehen halt einfach nicht vorbei. Die Nostalgie hält für immer. Alle großen Medien-Franchises, die gerade laufen, sind irgendwie 80er.
Mhm.
Also sehr viele zumindest.
Ja, schon einiges.
Die Musik klingt sehr nach 80ern oft. Es kommt sehr viel nostalgischer Kram immer wieder.
Mhm.
Also es ist irgendwie das Jahrzehnt, das sich stirbt.
Da kann man jetzt ästhetisch jetzt auch nicht viel gegen sagen, würde ich sagen. Inhaltlich Cyberpunk, unsere Welt, ganz ehrlich.
Ja, was hast du Beispiele?
Allein schon, wenn man darüber nachdenkt, wie sich Großkonzerne verhalten und wie sie betrachtet werden und wie sie zum Teil Werbung machen.
Und was für einen Einfluss sie haben.
Ja.
Also wirtschaftlich und...
Gesellschaftlich-politische Einfluss von Großkonzernen. Dann Stichwort Drohnenkriegsführung.
Drohnen werden halt einfach eingesetzt.
Also Überwachungsdrohnen, Bombendrohnen.
Ja, Drohnen zum Spaß.
Ja, das gibt es einfach. Das ist nicht mehr Cyberpunk, das ist Realität.
Das ist richtig. Söldner.
Ja.
Also es gibt in Deutschland Söldner, es gibt in den USA Söldner. Also man kann in Staaten der westlichen Welt Söldner anheuern, um Dinge für einen zu tun.
Ja. Und damit meinen wir nicht nur Sicherheitskräfte. Nein, wir meinen Söldner.
Bisschen ambivalente soziale Medien.
Ja. Also, aber irgendwo schon.
Also, ja, natürlich, das ist irgendwo Cyberpunk, also die ständige Vernetzung, dass man einen Supercomputer in der Tasche trägt, dass man ständig mit Leuten reden kann, dass man alles live übertragen kann, im Sinne der Brechtschen Rundfunktheorie,
aha,
gleichzeitig Sender und Empfänger ist.
Ja.
Das gibt es, haben wir jetzt alle.
Ja.
Und die Vorstellung von Piratensendern und so, die in frühen Cyberpunk-Sachen drin war, das machen heute jetzt Leute als YouTube-Kanal mit Leaks und was auch immer oder als Twitch-Stream. Genau. Soziale Medien greifen dennoch halt sehr stark in unser Leben ein, prägen alles.
Also, dass deine eigene Bubble in was dir präsentiert wird von den sozialen Medien.
Genau, Werbekonzerne sammeln Informationen über dich. Du kannst es kaum vermeiden.
Also, wenn du nicht komplett soziale Medien meidest, kannst du es gar nicht vermeiden.
Ja, genau.
Du kannst es einschränken, aber du kannst es nicht vermeiden. Und
das beeinflusst Wahlen.
Ja.
Ja, das ist ziemlich Cyberpunk, würde ich sagen.
Mhm. Was so richtig Richtung Großkonzerne noch geht. Aber was auch interessant ist, es wird vieles privatisiert. Ich meine, in den USA sind halt also viele Gefängnisse in Privathand.
Ja.
Was ich ein bisschen abstrus finde. Aber
ja.
Und es gibt jetzt auch privatisierte Städte oder wird in Zukunft geben. Gerade kamen Meldungen aus Nevada, dass da ja quasi eine Stadt verkauft wird an Großunternehmen, die dann da alles selber machen können. Polizei, Gerichte, alles.
Ja,
ist dann in Konzernhand.
Ja gut, aber das gibt's auch schon länger. Also
ja,
wenn wir einfach in die Geschichte zurückblicken. Sagen wir mal die East India Trading Company, wo Indien einem Großkonzern gehörte.
Mhm.
Also auch jetzt nicht unbedingt mit dem Willen der InderInnen, die dort gelebt haben, sondern einfach kolonialistisch. Allgemein, diese Unterdrückungsmechanismen gibt es schon länger.
Ja.
Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass vieles von so Überwachungsdystopien oder warum es dystopisch vorkommt, ist, Sachen, die sonst nur marginalisierten Leuten passieren, passieren jetzt der privilegierten Mehrheitsgesellschaft.
Mhm.
Das ist oft der Kern von Dystopien.
Willkommen.
Cyberpunk kommt einem halt auch cool vor, wenn man nicht betroffen ist. Und die Vorstellung halt, ja, ey, wir laufen alle mit coolen Neon rum und haben Implantate, wir haben Klingen in den Händen und kämpfen mit Schwertern.
Gegen das System.
Ja, genau.
Ist halt gar nicht mehr so geil, wenn man in diesem System leben muss.
Genau, also wir sind die Cyberpunks eigentlich.
Ja, kennt jemand wen? Hi. Das ist halt schwierig, weil wenn du, sobald du erfolgreich in dem System bist, bist du kein Cyberpunk mehr.
Ja, wenn du nichts dagegen tust, genau, der Punk-Teil, also da bist du halt nur vielleicht Cyber, vielleicht bist du einfach eine Konzernperson.
Ja.
Und viele von uns bleiben halt einfach Konzernpersonen. Also gerade die eine Wahl haben. Wenn du marginalisiert bist, wirst du halt eben manchmal einfach nach außen gedrängt.
Ja, und dann ist auch leichter, der Punk zu werden, weil du bist du schon am Rande, dann...
Du hast keine Wahl,
Du hast es nicht leichter, aber es ist nicht leichter, da zu leben.
Ja.
Aber du hast halt die Wahl, nicht zu unterdrückt sein oder dich wehren. Und wenn du dich wehrst, bist du der Punk.
Welche Fantasie verkauft einem Cyberpunk? Oder verkauft einem Dystopien? Und ich denke halt, dass für Privilegierte die Fantasie ist, dass sie auch mal unterdrückt werden.
Um sich dann dagegen wehren zu können.
Um sich dagegen wehren zu können, um heroisch zu sein, um sich... halt dieses bisschen Opfermythos, ein bisschen Rebellencharme zusammen, aber mit cooler Ausrüstung und Neon und geiler 80er-Musik und Ausrüstungsporn. Ja, also das ist halt eine Vorstellung. Und für marginalisierte Menschen ist die Vorstellung, glaube ich, oft eher...
sich wehren können.
Ja, genau.
Die Möglichkeit haben, sich zu wehren, ja, wo es tatsächlich einen Unterschied hat.
Genau, den Erfolg auszuspielen, dass halt diese Fantasie zu leben.
Denn tatsächlich in der realen Welt ist es oft, wenn man sich wehrt, hat man keinen merklichen Erfolg. Also vielleicht im Kleinen, aber...
Genau, Aktivismus ist sehr, sehr anstrengend.
Ja.
Und viele Probleme löst man eben dann doch nicht, indem man Leute mit dem Schwert angreift.
Leider.
Wäre das deine Form von Aktivismus, Schwertkampf?
Nee, ich bin zu schlecht.
Ja, und halt die Argumente im Schusswechsel austragen, ist halt auch viel traumatisierender in real, als man es in dem Medium, man sich das vorstellt.
Ja, da ist die Fantasie halt schöner und einfacher.
Die Fantasie von Cyberpunk ist auch oft... Ich kann mit Gewalt, Computerhacking doch wirklich die Probleme lösen. Oder zumindest mein Leben besser machen.
Ja, und das ist in der Realität oft nicht so. Aber genug von Cyberpunk. In der realen Welt gehen wir über zu Cyberpunk, das Videospiel. Cyberpunk 2077. Das Videospiel ist vor kurzem erschienen und ja, sehr großer Hype und sehr unterschiedliche Meinungen.
Ja.
Kurz zusammengefasst.
Ich würde sagen, in den letzten Monaten ist so für den Diskurs im Mainstream vielleicht Cyberpunk sogar wichtiger gewesen als D&D.
Mhm.
So als Franchise, das besprochen wurde.
Oh ja.
Weil es halt einfach ein AAA-Spiel.
Das haben einfach alle drüber geredet, wie dieses Spiel werden wird.
Ja, so auf jeden Fall, also wirklich ein Moment in der Popkultur, dieses Release. Auch wenn es eben keiner war, der von Erfolg gekrönt war.
Ja, leider.
Ja, ist halt ein Spiel, das an Bugs gekrankt hat, einfach beim Start.
Reden wir über die Probleme kurz im Detail.
Es hat zum einen nicht gehalten, was es versprochen hat. Also viele der Open-World-Elemente waren halt Staffage. Night City als Potemkinsches Dorf, weil sowas wie Passanten, die rumlaufen, Autos, die rumfahren, die haben im Grunde keine KI, sondern lösen sich auch, sobald du dich umdrehst. Und solche Sachen, die eben so wirken, als ob.
Ja.
Dann gab es für mich persönlich sehr relevant Probleme mit der Trans-Repräsentation im Spiel.
Ja, das hat es ja vorher schon mitbekommen.
Ja, CD Projekt Red ist in ihrem Werbeauftreten halt mir sehr unsympathisch.
Mhm.
So sehr ich Leuten gönne, Cyberpunk gut zu finden oder das Witcher-Spiel.
Ja, also das Witcher-Spiel ist halt schon echt gut.
Ja, aber sie machen in ihrer Werbung halt sowas wie Attack-Helikopter-Witze, also
ja.
Einen transfeindlichen Witz, wo es halt darum geht, dass es mehr als zwei Geschlechter geht und dann sagt jemand, ja, ich identifiziere mich als Kampfhubschrauber.
Ja.
Um so zu sagen, das ist doch absurd, wie ihr euch identifiziert. Und ja, dieser herabwürdige Witz wurde von denen halt in ihrem Marketing verwendet. Also in die, zwar ja halt nur Online-Community-Management, aber...
Ist es trotzdem einfach transfeindliche Werbung, die sie machen.
Genau, Transmenschen sehen das und erinnern sich. Und sie hatten dann als Spiel halt versprochen, dass es Trans-Leute bei ihnen gibt. Und tatsächlich hast du die Option, dein Geschlecht anzupassen im Spiel und zu modifizieren. Du kannst dir halt deinen Penis aus einer Galerie aussuchen. Und cool dafür, du kannst... Ja, eine Kombination von Genitalien und zwei idealisierten Körpertypen haben.
Yeah.
Und du hast Stimmpakete, und zwar ein Sie-Ihr-Stimmpaket, das halt wie eine klassisch weiblich gelesene Stimme klingt.
Mhm.
Und das Er-Ihn-Stimmpaket, das wie eine Testosteron geprägte Stimme klingt.
Mhm.
Und das bedeutet, du hast deine Pronomen, und es gibt sie nur binär, sind an die Stimme, die du für deinen Charakter wählst, gekoppelt.
Das heißt, wenn du die... Also ja, es hängt einfach an der Stimme und wie der Körper aussieht und du kannst es nicht auswählen.
Genau, du kannst nicht das Dropdown-Menü machen.
Ich wähle diesen Körper zu dieser Stimme und diese Pronomen.
Genau. Und es bedeutet auch, dass wenn du einen Körper nimmst, der halt, was sagen wir, du willst eine Transfrau spielen. Die ist wie du selber. Du nimmst einen Körper, der halt weiblich gelesen werden kann.
Mhm.
Und gar nicht, warum nicht ein Penis dran?
Mhm.
Es hängt von deiner Stimmauswahl ab.
Welche Pronomen du kriegst.
Ja. Und welche NSC dich attraktiv finden. Also die lesbische NSC würde halt nicht mit einer Transperson mit einer tiefen Stimme was anfangen.
Aber mit einer Transperson mit Penis.
Ja, genau. Das macht keinen Unterschied. Es hängt allein von der Stimme ab. Aber das ist halt super binär. Ich glaube, dass es durchaus zum dysphorischen Erlebnis führen kann.
Mhm.
Wenn du halt das vorher nicht weißt. Und eine Stimme wählst, die klingt wie deine eigene als Transfrau.
Mhm.
Du, und dann wird dir die ganze Zeit gesagt, du nicht passt und eigentlich ein Mann bist oder eigentlich deine Pronomen. Ja, wenn ihr euch schon bemüht, diese Repräsentation einzubauen, dann macht es nicht nur als Fetischisierung, dass ihr Penismädchen bauen könnt, sondern versucht, das Trans-Erlebnis vielleicht auch abzubilden.
Etwas, was wir wahrscheinlich in dieser Folge auch mehrmals sagen, da wären Own Voices in der Produktion hilfreich gewesen.
Mhm.
Ich meine... Klar, man muss irgendwo dran, muss man es festmachen, tralala, Programmierprobleme, verständlich, aber offensichtlich sind da einfach Punkte nicht betrachtet worden, die einer Person, die sich damit beschäftigt, auf persönlicher Ebene oder auch nur als Ally, aufgefallen wären.
Ja, das denke ich auch. Und man muss halt auch nicht mit allem zufrieden sein. Also ich kann mich, ich kann mich freuen, dass es prinzipiell eine Präsentation gibt in einem Computerspiel, ein AAA-Spiel.
Ja.
Genau wie ich mich freuen kann, dass es ein AAA-Spiel zu einem aus dem Pen-and-Paper-Rollenspiel mal wieder gibt, das Erfolg hat, zumindest kommerziell.
Alles cool.
Aber ich muss mich nicht damit zufrieden geben.
Ja.
Ich muss denen nicht auf die Schulter klopfen dafür, dass sie es probiert haben und gescheitert sind.
Ich kenne das Spiel halt nicht. Also ich habe es nicht gespielt, ich habe es nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, inwieweit man es als gescheitert sagen kann. Also ich weiß halt nicht, ob es jetzt komplett gescheitert ist oder ob es einfach...
An meinen Maßstäben ist es
gescheitert. An deinen Maßstäben ist es gescheitert.
Dann, was viele Cyberpunk-Medien plagt... ist anti-japanischer Rassismus. Das ist so ein Relikt aus den 80ern, als viele Leute in Amerika Angst hatten, dass japanische Firmen die Welt übernehmen.
Die bösen japanischen Firmen.
Die sind viel beängstigender
als die amerikanischen Firmen, die Welt übernehmen wollen. Viel beängstigender.
Ja, genau. Das ist halt so ein Relikt, das mitgeht und da, man hat halt auf die Straßensamurai, die mit ihren Katanas durch die Straßen gehen und also, Leute damit schlagen.
Ich will nicht sagen, das ist ein cooles Bild, auf jeden Fall.
Ja.
Aber wenn halt alle japanischen Charaktere solche Klischees sind, ja, schade.
Du kannst ein Samurai sein oder eine Geisha.
Toll, toll.
Es gibt auch Leibwächter mit so Sumo-Ringer-Frisuren, die halt, das sind halt die Großen.
Mhm.
Ja. Also ja, die Darstellung war damals schlecht, ist heute auch noch schlecht. Kann man, glaube ich, mal ein bisschen drüber nachdenken, wie man es macht, denke ich.
Ja, ich glaube, bei so Computerspielen, wo das halt alles vorprogrammiert ist und so, hast du halt oft das Problem, dass viel mit Klischees gearbeitet wird.
Das hast du in jedem Medium.
Man kann es halt auch aufbrechen.
Ja, muss man nicht machen.
Ja, und natürlich ist es immer noch Spaß, Klischees zu spielen. Aber bei manchen wäre es halt auch schön, die ein bisschen mehr aufzubrechen.
Also, mein größter Kritikpunkt am Spiel aber ist, wie es entstanden ist. Das ist halt der Crunch. Ich sage mal, das ist auch ein cyberpunkiger Umstand.
Ja.
Also, unerträgliche Arbeitsbedingungen, wo Leute 80 oder mehr Stunden die Woche bei höchstem Leistungsdruck an etwas arbeiten. Und oft wird das halt gemacht im Softwarebereich, im Spielebereich, im Medienbereich, kurz vor dem Release, wo du hast festgelegt ist und man möchte es zum Ende jetzt noch fertig kriegen.
Ja.
Aber wenn das Release sich verschiebt.
Und das immer und immer länger wird.
Genau, der Crunch weitergeht. Man spricht dann von Desk Crunch. Und das ist, wie Cyberpunk gebaut wurde.
Ja, und das ist, wie Leute ausgebrannt werden und krank werden durch ihre Arbeit, weil ihre Leidenschaft ausgenutzt wird, es fertig machen zu wollen.
Genau, das passiert in den Medien. Das passiert gerade in der Spielebranche, ist das was. Bei all so Medien, wo man sagt, die Leute machen das doch gerne.
Mhm.
Und da berichten halt auch mittlerweile Medien drüber. Und es wird mehr darüber gesprochen, dass Crunch existiert und es gemacht wird. Aber ist halt immer noch, was es gibt. Und Cyberpunk-Konzerne würden halt genauso handeln.
Und die leidenschaftlichen Mitarbeiter einfach auszubrennen, weil man fürs nächste Projekt einfach neue holen kann.
Genau. Es gibt genug Leute, die das machen wollen. Deswegen müssen wir nicht auf deren Menschen- und Arbeiterrechte achten.
In so einem Fall ist es dann Punk, einen Betriebsrat zu gründen.
Ja, so langweilig wie das ist, aber ArbeiterInnenrechte sind, sagen wir, eine Errungenschaft, für die man eintreten sollte.
Ja, ja. Und die gibt es in der Medienbranche oft nicht. Also.
Nee, es gibt jetzt keine Gewerkschaft der Spielschaffenden zum Beispiel.
Ja.
Also die Spielebranche hat keine.
Ja, es ist einfach, es gibt keine. Und auch in größeren Betrieben, wo man es erwarten würde, in der deutschen Spielebranche, gibt es einfach keine. Und das kann ein Problem sein. Führt dazu, dass dann was veröffentlicht wird, wo hell of a bugs drin sind, weil einfach die Leute am Ende so ausgebrannt waren, dass sie nicht mehr ordentlich arbeiten konnten.
Ja, und eben die Leute sich dafür ausbrennen. Und soll das Spiel eine schlechtere Grafik haben und länger dauern und mehr kosten, wenn dafür Menschen halt...
Genau, und vor allem auch einfach länger dauern. Ja. Dann verschiebt man halt den Release und hält ihn nicht. Und hält ihn meinetwegen um ein Jahr nicht. Oder kündigt an, dann ist es fertig, wenn es fertig ist.
Also ich finde es halt auch für Fans oft immer ein bisschen unsolidarisch, wenn sie bei verschobenen Veröffentlichungen sich extrem aufregen.
Ja, also ich verstehe, wo es herkommt, weil man hat mir das versprochen und jetzt hält man es nicht. Was man aber sehen muss, ist, was dahinter steht. Und das sind Menschenleben von Menschen, die festgestellt haben, fuck, hier ist ein Problem, das hatten wir vorher nicht gesehen. Wir müssen es jetzt ausheben. Wir müssen es jetzt beseitigen. Wir müssen uns darum kümmern. Und da sitzen wirklich Leute und arbeiten 80, 90 Stunden Wochen, um diese Probleme zu beheben, damit irgendwie das Release-Datum nicht zu weit verschoben werden muss. Und das geht nicht. Das kann nicht die Lösung sein.
Genau, da braucht es Solidarität zwar halt natürlich unter den Arbeitenden, aber eben auch von den Fans gegenüber den Leuten, die ihre Spiele erstellen. Und das sind halt nicht nur die BesitzerInnen von Spielebranchenfirmen. Das sind ja oft Leute, die wenig Kontakt zum eigentlichen kreativen Prozess haben.
Mhm.
Ja, eben auch zu denen, die tatsächlich da arbeiten. Und da ist es manchmal hilfreich, eine Verzögerung in Kauf zu nehmen, weil man eben weiß, das heißt wahrscheinlich, dass die Leute nicht in den Crunch müssen.
Ich kann verstehen, dass es einen aufregt und man nimmt sich Urlaub, um dann spielen zu können. Und ich weiß, dass es passiert. Und dann wird aber gesagt, ach nee, jetzt verschiebt sich's doch. Das ist natürlich super ärgerlich.
Ja, aber das ist ja eine Frage der Außenkommunikation. In der Software, die Buchhandel macht, gibst du ein Release-Datum an. Also du musst eins angeben.
Ja,
du damit musst. Es eingetragen werden kann und Vorbestellungen eben über Buchhandel möglich sind.
Ja.
Und dann verschiebt sich das Buch.
Mhm. Geh davon aus, es liegt daran, dass den Leuten irgendein Problem aufgefallen ist und das Buch wird besser dadurch, dass es sich verschiebt.
Und dann ist halt die Frage, ist es dir das wert, dass Menschen dafür ausgebrannt werden dass das Buch jetzt einen Monat früher fertig ist.
Ist das wert, dass Leute danach nicht mehr arbeiten können oder sich eine längere Auszeit nehmen müssen und Therapie brauchen, um wieder klarzukommen? Ist es das wirklich wert?
Ja, und Crunch hat halt real solche Auswirkungen.
Wenn zu viel Crunch ist, gehen Leute danach, ja, Leute geraten in den Burnout oder entwickeln psychische Störungen. Ja, das kann auch passieren.
Ja, man kann Leute überarbeiten.
Oder die werden einfach körperlich krank. Ja, und da können auch schwere Krankheiten mehr rauskommen.
Ja, es heißt nicht umsonst Death Crunch, wenn es für immer gemacht wird.
Ja. Die Leute arbeiten dann, bis sie so kaputt sind, dass sie nicht mehr zur Arbeit gehen können.
Und erzähl das mal einem Handwerker.
Ja.
Also, dass er das machen soll, oder? Halt Leute in irgendeinem anderen Bereich. Arbeite mal einfach.
Diese Woche bitte 90 Stunden arbeiten.
Genau, ich möchte.
Dieser Tisch muss fertig werden.
Ja, genau. Und. Ja, kannst du das niemandem erzählen.
Ja. Also. Und ich weiß nicht, ob das in manchen Bereichen gemacht wird, aber das ist dann vielleicht eine Woche. Höchstens. Wo dann gesagt wird, okay, wir machen Überstunden, damit das eine Ding fertig wird. Das muss fertig werden. Gibt es bestimmt, aber ich glaube nicht, dass es das gibt. So, und jetzt nächste Woche aber auch. Und nächste Woche aber auch. Und nächste Woche aber auch.
Bis es fertig ist,
ja. Das passiert nicht. Das passiert in anderen Bereichen einfach nicht.
Genau, und das passiert halt eben da, wo es gewerkschaftliche Repräsentation gibt, weniger. Deswegen, ja, es ist Punk.
Gewerkschaften zu gründen und Betriebsräte zu gründen.
Ja. Ja, wir sind ja auch in der Rollenspielsendung.
Ach so.
Nee, es gibt neben Cyberpunk 2020 und seinen Geschwistern natürlich auch ein weiteres wirklich großes Cyberpunk-Spiel im Pen and Paper, und das ist Shadowrun.
Mhm.
Und das verbindet Fantasy mit Cyberpunk. Und im heutigen Fokus, also durchaus auch auf Rassismus bezogen, hat Shadowrun ein paar Probleme, die ich ansprechen möchte.
Mhm.
Also an sich ist die Kombination cool und funktioniert und gibt halt einen Bonus drauf, macht das Ganze noch ein bisschen abstrakter, dass es sich ein bisschen weniger wie die realen Probleme anfühlt.
Ja. Macht Spaß zu spielen, also.
Ja. Es kann viel Gonzo-Blödsinn sein.
Ja.
Ja. Das ist auch okay. Aber ja, Shadowrun hat halt im Setting so Aussagen wie, ja, es gibt halt kaum Rassismus gegen der auf Hautfarben und so basiert. Zitat ist, wen stört es, welche Hautfarbe der Mensch da drüben hat, wenn ein Typ im Sitz neben dir eine Hand hat, so groß wie dein Kopf.
Mhm.
Und also ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Buch das war, aber ja, Rassismus wird halt eher auf die Metatypen bezogen in Shadowrun, und das sind Elfen, Zwerge, Orks und Trolle hauptsächlich.
Mhm.
Und Elfen und Zwerge kriegen hauptsächlich Bonus und sind halt ganz cool angesehen. Und Orks und Trolle werden stärker marginalisiert.
Und bekommen Abzüge neben ihren Boni.
Genau, auf sowas wie Charisma oder Klugheit. Intelligenz. Logik. Hm. Der Name hat sich geändert.
Achso.
Siehst du mal Intelligenz, dann jetzt heißt es Logik.
Okay.
So oder so, sie kriegen Abzüge, und wenn halt dein Stand-in für Rassismus. Ich sehe, wo das einen Wert haben kann, das auf eine Symbolebene zu ziehen.
Mhm.
Und Fantasy-Rassismen halt auch hervorzuheben, dass eben, also das Bild von Orks ist halt eins, das man durchaus als rassistisch geprägt sehen kann, oder auch die, warum Elfen halt also hauptsächlich so als blond und nordisch und so dargestellt werden in den meisten Settings. Außer denen, die sich halt aktiv bemühen, Peacock-Elfen einzubauen.
Mhm.
Die Hintergründe existieren, die könnte man halt jetzt hier herausarbeiten, aber ich sehe nicht, wie Shadowrun das erfolgreich tut, sondern...
Es wäre halt cool, wenn es cool umgesetzt wäre, aber prinzipiell das auf eine andere Ebene ziehen hat viel Wert.
Macht es auch leichter, das zu spielen.
Macht es leichter, das zu spielen,
also
genau.
Also wenn du nicht eine Minderheit, die echt existiert, nehmen willst und deren Erfahrung halt ausspielen.
Ja.
Oder wenn du nicht als Spielleitung zum Beispiel Rassismen aus der realen Welt reproduzieren möchtest, indem du sie von rassistischen NSC aussprechen lässt.
Uh-huh.
Oder halt drumherum redest, dass sie das tun, aber das Thema Rassismus nicht außer Acht lassen willst, dann kann so ein Fantasy-Stand-in natürlich funktionieren.
Und hat dann auch viel Wert.
Das Problem bei Shadowrun ist, dass die Spielwerte den Klischees entsprechen und die Vorurteile...
Damit keine Vorurteile, sondern bestätigt sind durch die Regeln.
Genau. Und gleichzeitig Orks und Trolle halt in ihrem Aussehen, in ihrem Auftreten, in ihrer Beschreibung oft halt als Schwarze
lesbar sind.
Genau, kodiert sind. Black-coded, würde ich sagen.
Mhm.
schaffst du halt ein Problem. Dass halt Leute ihren anti-schwarzen Rassismus in dem Spiel ausleben können und da sagen können, ja, was sind Orks, die wir hier.
Ja, und die Spielwerte sagen das doch, dass sie tatsächlich dümmer sind.
Genau, die Hauer.
Das ist, ja, ne? Also das ist doch kein Vorurteil. Das ist doch, die Regeln sagen das doch.
Ja, ja, das ist eher dazu neigt, Sachen zu reproduzieren oder wirklich unsichtbar zu machen.
Mhm. Und wenn man es rücküberträgt, man quasi, ja, Bestätigungen für seine Vorurteile bekommt.
Die Leute eher entmenschlicht werden dadurch.
Mhm.
Genau, da sehe ich halt ein Problem bei Chevron.
Ja.
Und man muss eigentlich aktiv daran arbeiten, es aufzubrechen.
Ja.
Wenn man Shadowrun spielen möchte und dieses Thema bearbeiten.
Ja. Und das ist halt ein bisschen schade, weil eigentlich liegt es nur an den Abzügen, die verteilt werden.
Und dass sie so...
Und die,
so,
und dass halt, dass die Übertragungsweise da ist.
Genau. Warum werden nicht die Elfen schwarz kodiert?
Ja. Ja. Und es ist halt... Ja, schöne Idee in der Umsetzung. Hapert's noch.
Ja, also... Eigentlich sind Elfen und Zwerge natürlich die jüdische Weltverschwörung, wenn man Rassismen wahrscheinlich nachvollziehen will, nur dass es halt wahr ist. Die sehen anders aus und horten Geld und haben Verschwörungsziele und wissen, es kannst du genauso problematisch machen und es ist genauso Bullshit. Also ja, einfach, um das mal einfach deutlich gesagt zu haben, dass ich mit der Darstellung von Rassismus in Shadowrun auf der Symbolebene unzufrieden bin.
Ja. Ich glaube, ein Problem davon ist halt, dass die Personen, die das schaffen, wenn sie darüber eben nicht reflektieren, nehmen sie die Vorurteile, die sie kennen und die Rassismen, die sie kennen und drehen sie ein bisschen.
Mhm.
Und benutzen sie aber zu eng an dem, was sie als Vorurteile und an...
Genau, es wird halt nicht hinterfragt, sondern reproduziert.
Ja. Und selbst wenn es hinterfragt wird, in dem, was dann daraus gemacht wird, was daraus gemacht wird, was daraus gemacht wird, wird es dann irgendwo wieder reproduziert.
Aber wir wollen ja auch über Black History reden, abseits davon, von extraterritorialen Konzernen unterdrückt zu werden. Und deswegen lass uns zu Mike Pondsmith kommen.
Mhm. Der hat mehr gemacht als bei Cyberpunk, nämlich.
Richtig, durchaus einige einflussreiche Spiele, hat mit Arthurian Games auch einen Verlag gegründet, der coole Sachen verlegt hat. Und ja, Cyberpunk ist trotzdem natürlich ein sehr bedeutendes Werk, hat mit Cyberpunk 2013 angefangen. Das war damals 1988 ein futuristisches Jahr. Heute sind wir offensichtlich bei Cyberpunk 2077, wenn man das Computerspiel sieht, oder Cyberpunk Red, wenn man die aktuelle Version des Rollenspielregelwerks sieht.
Mhm.
Zwischenzeitlich gab es auch Cyberpunk 2020. Das ist die Version, mit der ich mich am eingehendsten beschäftigt habe persönlich. Es hat ein cooles Life-Pass-System, wo du praktisch an der Lebensgeschichte deines Charakters entwickelst, wie er so drauf ist,
mhm,
was er so kann. Und gab da eben ein paar coole Cyberpunk-Rollen. Gehörten die Rocker auch dazu, also Leute, die Musik machen. Und Medienleute waren da drin, aber halt auch natürlich die klassischen Söldner und Konzernkämpfer und Hacker.
Mhm.
Ja, ziemlich Ausrüstungsporn.
Wie man es erwartet von Cyberpunk.
Genau. Und ja, ist eine neben Shadowrun wahrscheinlich das kommerziell erfolgreichste und sicherlich eine wegweisende Umsetzung.
Hm, ja. Also, ich spreche das Genre nicht fließend,
mhm,
aber es sind die beiden, die ich kenne, Shadowrun und Cyberpunk.
Ja, es ist natürlich auch einfach ein guter Kunstgriff, das Spiel nach dem Genre zu benennen.
Ja, dann kennt es einfach jeder.
Ja, ich suche ein Cyberpunk-Spiel.
Wie wär's mit Cyberpunk?
Ja, eben. Darf man nicht unterschätzen, das ist einfach ein guter Name für sein eigenes Spiel zu wählen.
Mhm.
Cyberpunk hinterfragt natürlich auch Autoritäten, die Struktur von Großkonzernen und so. Also man spielt halt echte Cyberpunks in der Regel. Es geht halt nicht nur darum, coole Söldner mit schwarzen Sonnenbrillen zu sein, die im Auftrag von Konzernen Leute ermorden, sondern man macht halt auch die cyberpunkigen Dinge von Cyberpunk. Also den Punk-Teil, der bleibt in dem Spiel nicht aus.
Du meinst auch Kontrolle über deinen eigenen Körper zu greifen?
Ja, das eigene Schicksal aus den Klauen des Kapitalismus zu retten, genau. Das sind Themen, die du in Cyberpunk auf jeden Fall anspielen kannst. Ist heute natürlich eine pure oldschoolig, die alten Varianten.
Mhm.
Aber immer noch unterhaltsam zu sehen, wie... Also, als Interesse an Retro-Zukunft kann man sich auch Cyberpunk 2013 nochmal angucken, um zu sehen, okay, das haben sie sich damals vorgestellt. Und
was haben wir gemacht? Mit unserem Leben und unserer Welt.
Genau. Und heute eben ist es immer noch ein Setting, das Leute mitnimmt, eben teilweise sogar mit einer anderen Faszination, aber mit einer gewissen Nostalgie, die damit verbunden ist.
Mhm. Die Sehnsucht nach dem Neon.
Mhm. Ja, auf jeden Fall, Mike Pondsmith hat da ein Spiel geschaffen, das einfach das sind halt auch einfach mal über 30 Jahre, mhm. die das Spiel gehalten hat. Ist halt ein Franchise.
Ja, ein sehr erfolgreiches.
Mhm. Nicht sein einziges Spiel.
Nicht sein einziges Spiel. Das Spiel, das ich von ihm am besten kenne, ist Teenagers from Outer Space. AustauschschülerInnen aus dem Weltraum. Man spielt an einer Highschool im Prinzip oder in der Umgebung. Mhm. Und es ist sehr viel Spaß mit Zufallstabellen und Ausrüstungstabellen, glaube ich.
Ja, es ist halt sehr komödiantisch aufgebaut ja. und soll auch die Ästhetik von so Komödien-Animes aufgreifen.
Mhm. Ja, und das macht es auf jeden Fall. Also als Fan von Komödien-Mangas und Komödien-Animes hat mich das Spiel offensichtlich angezogen und auch mitgenommen. Es setzt das sehr gut um.
Ja, ich war sehr gut unterhalten, als wir es gespielt haben. Es ist einfach man setzt sich hin, er schafft sich irgendwie den Charakter mit ein paar Zufallselementen und fängt halt an, absurde Situationen zu spielen.
Ja, und wer ein paar Komödien-Animes oder Mangas kennt, fühlt sich auch direkt zu Hause.
Ja, ich sag mal, das Spiel harmoniert mit dem Genre.
Mhm.
Und glaube, dass diese Häufung von Zufallselementen kein schlechtes Designelement ist, um Comedy zu schaffen.
Mhm.
Weil das bringt so unerwartete Anreize zum Spiel mit rein und so.
Ja.
Ein weiteres Spiel, das er designt hat, wäre Castle Falkenstein. Und das ist halt schon ziemlich storygamig. Also ist ein Steampunk- und Magiespiel. Spielt in einem magischen Parallel-Europa. Und das Buch allein ist schon sehr storymäßig aufgebaut. Also ist im Grunde wie Briefe, die ein Designer, der in diese Welt gezogen wurde, so Narnia-mäßig, an Mike Pontius Smith schreibt und beschreibt, wie die Welt so funktioniert, aus den Augen eines Rollenspielers.
Das ist schon auch sehr Meta irgendwo.
Ja, genau, die Regeln heißen The Great Game, das für, ich glaube, den britischen Kronprinzen entwickelt wurde. Und du hast halt Kernelemente wie ein Tagebuch für deinen Charakter, ein Journal, das geführt wird. Was halt super storygamig ist. Also, dass du da,
yeah.
indem du ein Tagebuch führst, halt dich mit deinem Charakter beschäftigst und das halt auch festhältst, was du erlebst. Und dann ist die Spielmechanik auf Spielkarten bezogen. Die Punk-Elemente von Steampunk,
mhm.
die sowieso sehr schnell verloren gehen,
mhm.
sind auch da nicht im Vordergrund.
Ja, mehr Steam als Punk.
Genau, mehr Steam, Fantasy. Es möchte halt auch nicht Cyberpunk in der Fantasy-Welt sein, sondern.
Es ist ein Story-Game in einer Steam-Fantasy.
Genau, das kann es.
Hat es eigene Karten?
Ich weiß gar nicht, ob eigene Karten dafür erschienen sind. Heute würden sie sicherlich, aber es ist ein Poker-Deck.
Ja, das macht es einsteigerfreundlicher, dass du nicht noch Karten sammeln oder kaufen ja. musst.
Ich weiß auch gar nicht, ob es da eine aktuelle Version gibt. Ich glaube nicht, aber es ist halt sicherlich antiquarisch noch erhältlich. Und ja, halt einfach dieses vom Aufbau her. Also Cyberpunk ist halt, wirkt sehr technisch und sehr tabellenlastig. Wobei halt da auch mal wieder die halt Zitate von Charakteren reinkommen, die irgendwie coole Edginess ausdrücken. Während eben, ja, Castle Falkenstein ziemlich ein Dokument ist.
Also ja, Mike Pondsmith hat offensichtlich ein Händchen dafür, Genre an Aufbau des Regelwerks, das ist abzustimmen.
Ja, genau, praktisch Form und Inhalt auf ein harmoniertes Level zu bringen.
Ja, das finde ich sehr cool und kann ich sehr schätzen, wobei Castle Falkenstein von dem Spielkartenbasierten und dem ganzen Aufbau dann nicht meins ist.
Du würdest kein Tagebuch schreiben wollen für deinen Charakter.
Ja.
Ja.
Und ich bin nicht so Spielkartensystem-Fan. Wobei ich es halt zugeben, ich habe es nicht ausprobiert. Also vielleicht, wenn ich spielen würde, fände ich es total geil. Aber erstmal ist es was, wo ich für mich Einstiegshürden hätte.
Ja.
Aber designtechnisch finde ich es geil.
Ja, und es ist halt eben auch was halt in der Zeit, wo Storygames nicht super verbreitet waren. Mhm. Halt
von wann ist es, weißt du es?
Castle Falkenstein ist von 1993. Die deutsche Übersetzung war 1997.
Mhm.
Also, das ist schon ein
paar Jahre alt.
Ja, genau. Und damals war das halt.
War es noch nicht so verbreitet, dass es viele Erzählspiele gab.
Genau.
Ist schon.
Und hatte auf jeden Fall auch einen Design-Einfluss, halt wie das alte Talk und so. Es gibt ist halt eins von diesen Wurzeln von, okay, was sind was ist Design-DNA, die wir außerhalb von D&D mitnehmen können? Und da war. Mhm. Da würde ich halt eigentlich alle drei Spiele nennen, als etwas, was Design-DNA hinterlassen hat, auch in der großen Rollenspielszene.
Ja.
Also bei Castle Falkenstein weiß ich, dass es Leute inspiriert hat. Ich weiß nicht, wie sehr Teenagers von Outer Space einfach eine Parallelevolution war oder auch eine Inspiration, aber sowas wie das japanische Maid, wo du halt Maids spielst und das hat halt auch super Zufallstabellen basierende Humorsachen und auch sowas wie Fiasco hast Tabellen als Kernelement.
Mhm.
Und das sind halt alles Ideen, die hier schon auftauchen. Eventuell als Mike Pondsmith hat dieselbe Lösung gefunden für, wie mache ich Comedy-Rollenspiel? Oder eben tatsächlich als eine Wurzel, die Leute inspiriert hat, ihre eigenen Comedy-Rollenspiele da ähnlich zu gestalten. So oder so, visionäres Design.
Ja, und visionäre Person.
Einfach einer der großen Designer, die man mehr würdigen sollte und wo man sich daran erinnern sollte, dass der schwarz ist. Ja. Weil das wird dann oft vergessen. So, ja, ach hier.
Rollenspiel ist so ein weißes Spiel.
Genau, weil mein Kurs ist.
Man vergisst es, man weiß es nicht. Also, ich glaube, viel ist einfach nicht bewusst.
Genau, es ist halt nicht bewusst, aber deswegen sollte man es halt in Erinnerung zu rufen, würde ich sagen. Das ist eben einflussreicher schwarzer Designer. Übrigens jemand, der eine Rollenspiel-Dynastie gegründet hat.
Mhm.
Also, ein Verlag gibt es immer noch und sein Sohn Cody hat jetzt das Witcher-Rollenspiel designt. Mhm. Also, das gibt's auch nicht so oft, so Vater- und Sohn-Teams, die denselben, wo der Verlag tatsächlich einfach in der Familie weitergeführt wird.
Ja, das ist schon eine coole Sache.
Genau, übrigens. Cyberpunk hat nicht nur im Computerspiel und im Pen-and-Paper-Rollenspiel Adaptionen gefunden, sondern wurde auch als Kartenspiel umgesetzt. Netrunner von 1996 wurde von Richard Garfield, der La Magic entwickelt hat, bei Wizards of the Coast geschaffen. Ja, als ein Trading-Card-Spiel und hatte da durchaus Erfolge. Als die Lizenz dann zu Fantasy Flight Games gegangen ist, haben die es mit einem neuen Setting, also im ursprünglichen Aufbau hatte es das Cyberpunk 2020 Setting.
Mhm.
Und Fantasy Flight Games hat es dann für Android ihr Cyberpunk Brettspiel umgebaut, also haben deren die Hintergrundwelt genommen. Aber die haben mit Damon Stone auch einen schwarzen Designer gewählt, um diese neue Edition zu schaffen.
Mhm.
Also auch da wieder ein Spiel, das erfolgreich war, das große Fangemeinde hat, aber das von vielen nicht als von einem schwarzen Design wahrgenommen wird. Aber gibt es eben auch ein Trading Card. Und das Spiel.
Läuft das noch?
Das nicht mehr wirklich. Die Lizenz wurde von Wizards irgendwann zurückgezogen, beziehungsweise Fantasy Flight hat sich weiterentwickelt. Aber Fans machen das weiter.
Cool.
Also es ist ein Spiel, das so beliebt ist, dass die Fans weiter Turniere veranstalten und neue Sets entwickeln, die so zum selber ausdrucken, zum Proxy.
Ja, nice.
Genau, und die haben auch einen Community-Code, der sehr auf Inklusion und Diversität und sowas achtet. Also die sozusagen, es ist denen wichtig, dass sie eine Community sind und dass sie Inhalte in ihren neu geschaffenen Karten schaffen, die eine diverse Welt abbilden. Oder einen diversen Cyberspace, weil das Spiel geht darum, dass man in Cyberspace reinhackt.
Uh-huh.
Und war dann halt ein, also am Anfang ein Trading Card Game, dann bei Fantasy Flight ein Living Card Game, also dass man immer ein festes Set Karten bekommt.
Uh-huh.
Und ja, das ist ein Spiel, das die Community von sich heraus weiterführt, weil Konzerne sie im Stich gelassen haben. Passt auch zu Form und Inhalt so.
Ja, das ist doch eine schöne Symbiose, die da passiert. Kann ich würdigen.
Aber Mike Pondsmith ist sicherlich nicht der einzige schwarze Designer, der in der Rollenspielszene aktiv ist oder aktiv war.
Mhm.
Da gibt es auch durchaus einige andere. Nicht alle im Cyberpunk-Bereich.
Mike Pondsmith alleine hat ja schon Breite in die Themengebiete gebracht.
Ja.
Aber es gibt ja durchaus mehr.
Ja, genau. Wenn ihr Black History als Setting bespielen wollt, was auch durchaus relevant ist und eine Möglichkeit, sich damit zu beschäftigen oder euch einfach einen Anlass zur Recherche geben kann, dann würde ich euch Julia Ellingbows Steal Away Jordan ans Herz legen. Halt immer nur repräsentativ für das Gesamtwerk der AutorInnen. Da lohnt es sich, sich weiter zu beschäftigen.
Mhm.
Aber ja, da geht es halt einfach tatsächlich darum, in der Sklaverei in den amerikanischen Südstaaten zu überleben und seine Freiheit zu finden.
Mhm.
Chris Bivey hat mit Halm Unbound ein sehr erfolgreiches Quellenbuch und Abenteuerbuch für Cthulhu geschaffen, wo man im Harlem, der Harlem Renaissance spielt, also auch eine Zeit, in der schwarze Kultur sehr viel Entwicklung durchgemacht hat und einfach ein künstlerischer Boom in Harlem stattgefunden hat. Und das wird dort eben mit dem Cthulhu-Mythos verknüpft und hinterfragt auch dessen Rassismus. Und deswegen dann durchaus relevantes Buch, das auch sich ein Genre ermächtigt, das sonst von Rassismus oft sehr geprägt wird oder den nicht hinterfragt.
Ja, was da sehr durchsetzt ist von Rassismus und da kann man auch dran drehen.
Genau, aber ansonsten gibt es natürlich auch nicht nur Themen, die sich direkt mit schwarzer Geschichte oder schwarzem Aktivismus beschäftigen, sondern es gibt auch schwarze DesignerInnen, die sich in ganz andere Bereiche bewegt haben.
Ja, ich würde sagen, offensichtlich.
Ja.
Aber für manche Leute ist das nicht offensichtlich. Aber da kommen wir gleich zu. Erstmal ein paar Designer. Whitney Delagio hat zum Beispiel das Werk Prism geschaffen. Geht es um mehr junge Leute. Und ein Aspekt ist Tanz unter Wasser. Und das holt mich natürlich komplett ab.
Genau, soziale Beziehungen stehen halt auch sehr im Mittelpunkt.
Gerade der Fernseh und super cool. Also ja, das möchte ich unbedingt, habe ich bisher nicht tun können, aber das wird sich hoffentlich bald ändern.
Ja, dann würde ich die Vagadu Chronicles einbringen. Das ist Afro-Fantasy. Und von einem großen Team an Own Voice entwickelt. Das wird ein Massive Multiplayer Online-Rollenspiel, das Afro-Fantasy bedient, aber es ist halt auch ein D&D-5-Setting. Mhm. Und die deutsche Community, also die deutsche D&D-Community, Shoutout an D&D Deutsch an dieser Stelle, hat das Ganze als Fan-Übersetzung umgesetzt. Ansonsten weiteres Afro-Fantasy hat Brandon Dixon mit Swordfall gemacht. Und das ist super aufwendig illustriert. Also ich bin jedes Mal beeindruckt, wenn ich die Qualität der Illus sehe. Mhm. Und ja, Brandon ist auch jemand, der sehr ausdrucksstark in seinem Aktivismus ist und auf da wirklich sehr für Repräsentation eintritt. Und auch das auf jeden Fall ein wertvoller Beitrag zur Szene und da auch eine laute Stimme zu haben.
Ja.
Ansonsten würde ich noch Mischa Buschjäger einwerfen. Die hat unter anderem an Hashtag Feminism mitgearbeitet in der Sammlung von so Microgames.
Ja, und Alan Turner hat Edrigor gemacht und an Cyan mitgearbeitet.
Und Edrigor ist ein Spiel, das Native American Mythen aufgreift und darum Fantasy-Setting schickt. Ich würde noch Markant nennen. Markant hat mit Gangbusters ein Spiel aus den 70er, 80er Jahren gekauft. Also Lizenz, das damals sein Lieblingsspiel war, das ist einfach neu aufgelegt, sodass es aussieht wie früher. Und halt einfach wieder da ist. Und entsprechend jemand, der sich an der Oldschool-Szene beteiligt hat und dann als der ersten Mafia-Rollenspiel daher wieder vorgeholt hat.
Das ist auch eine geile Aktion. Das ist einfach, ich will es genau so wieder haben. Wir machen das jetzt. Das ist auch cool.
Ich meine, die DSA-1-Retro-Auflage hat ja auch in Deutschland durchaus Erfolg. Und ich finde es ja. Einfach jemand, der aus Leidenschaft zum Verleger wird.
Mhm. Das passiert vielen Leuten. So sind viele Verlage entstanden. Seien wir ehrlich. Und man sieht, die Bandbreite ist auf jeden Fall groß. Es ist jetzt nicht, schwarze Rollenspieldesigner machen Aktivismus-Spiele.
Ja, oder es gibt den schwarzen Rollenspieldesigner. Das ist Mike Pondsmith und ansonsten keine.
Genau, es ist nicht. Es gibt viele. Es gibt viele unterschiedliche Themen, viele unterschiedliche Gebiete, was sie machen.
Auch unterschiedliche Arten von, ich sag mal, Designschulen. Also manche eben, die machen halt Trash-Spiele. Also sei es Arthur Zorian, die selber verlegen, sei es eben Teilnahme an solchen Projekten wie Cyan, wie Vampire.
Ja.
Sei es D&D-Adaptionen oder eben halt Indie-Spiele wie Hashtag Feminism.
Ja, also es gibt alles. Weil es sind Leute. Die machen verschiedene Sachen. Und wir hatten es eben schon gesagt, Leute vergessen manchmal, dass manche dieser Designer schwarz sind, weil es eben kein Aktivismus ist. Das ist in sich ein Problem, aber das ist kein Problem davon, dass die Leute keinen Aktivismus machen. Weil niemand schuldet der Welt Aktivismus. Man schuldet der Welt nur, man selbst zu sein. Und das zu machen, was einen begeistert. Das Problem ist eher ein strukturelles, dass wir annehmen, dass Leute weiß sind, wenn sie Sachen machen, die eben nicht durchsetzt sind von dem, was sie sind.
Ja, genau. Es ist halt eine Normativität, die herrscht. Also, wenn wir uns einen Rollenspiel-Designer vorstellen, dann ist das erstmal Designer und der ist weiß. Das ist erstmal der Gedanke und von allem anderen brauchen wir Anzeichen, um von diesem Normbild abzuweichen.
Ja, das heißt, wir nehmen nur an, dass der Designer nicht männlich und weiß ist, wenn es sich Aktivismus anfühlt.
Oder wenn ein Autorenfoto oder ein Name in eine andere Richtung weist.
Genau. Ich glaube, ein Grund, warum wir diese Podcast-Folge machen, ist, um zu sagen, das ist nicht die Norm. Die Norm ist nicht der weiße Dude, der das macht. Es gibt andere Leute und nur weil nicht groß dran steht, der schwarze Designer, heißt es nicht, dass es nicht die Norm sein kann.
Ja, es ist halt auch echt nicht weniger wert, dass Markant halt einfach Bock hat, sein Spiel von früher zurückzubringen.
Ja, absolut.
Oder weil Pondsmith einfach sein Ding durchzieht seit 30 Jahren. Das ist halt alles genauso legitim und es zwingt sich halt niemand dazu.
Es ist doch großartig, wenn Leute einfach machen, was sie begeistert und wenn das coole Sachen entstehen. Ich bin mir sicher, dass die Geschichte dieser DesignerInnen spielt garantiert in das rein, was sie entwickeln und was sie veröffentlichen.
Die Biografie spielt halt natürlich immer mit und beeinflusst das Werk, aber
es ist kein Aktivismus nötig, um eine geile Repräsentation zu sein.
Dass das überhaupt hinterfragt wird, das ist halt der Punkt. Ein weißer Dude wird sich halt niemals fragen müssen, muss ich Aktivismus in meine Spiele einbringen, um wahrgenommen zu werden als gleichwertiger Autor?
Muss ich jetzt weiße Dudes repräsentieren?
Genau, bin ich eine gute Repräsentation für weiße Dudes, wenn ich nur Spiele mache, wo es um Gangster geht, die mit Tommy Guns schießen?
Ja, oder, ist es gut genug als Repräsentation?
Marginalisierte Leute werden entweder vergessen
oder an solchen Maßstäben gemessen oder haben halt eben ein sehr spezielles Thema, wo sie dafür angegriffen werden und wird halt so gesehen. Und eigentlich sollten die Leute einfach weiter ein coole Rollenspiel machen. Ich denke, wir müssen trotzdem ihre Identität wahrnehmen.
Ja.
Und dadurch sehen wir eben auch erst, wie
viel... Wie divers das eigentlich ist, was gemacht wird.
Genau, weil halt wenig überraschend, aber,
ja.
aber notwendig hervorzuheben.
Genau.
Übrigens in Let's Plays und so ist es auch wichtig, einen Cast zu zeigen, damit eben, dass sich das Bild auflöst, dass Rollenspieler exakt wie eine Person aussehen.
Mhm.
Und deswegen ist es hilfreich, und das haben auch viele erkannt, einfach schwarze, allgemein BIPOCs, marginalisierte Menschen in Let's Plays zu casten. Also gerade wenn du die Möglichkeit hast zu casten.
Und sagen wir es ehrlich, auch einfach mal Frauen zu casten.
Ja, auch das, genau. Und nicht mal das ist üblich.
Ja,
genau.
Es wird zum Glück aber üblicher.
Aber der Versuch, sich als marginalisierte Person in so einen kreativen Prozess einzubringen wie Rollenspieldesign, ist halt auch nicht immer von Erfolg gekrönt. Auch wenn wir jetzt gerade viele schwarze DesignerInnen aufgezählt haben, gibt es halt immer noch Gatekeeping, es gibt Hürden. Und gerade in größeren Teams, die nicht wie bei Artazorian von schwarzen Personen auch geleitet werden, kann es halt echt der belastend sein, die Minderheit zu sein ist. Und um bei cyberpunkigen Umständen in Konzernen zu sein, würde ich mal ein direktes Beispiel aufgreifen, das relativ prominent war, nämlich Orion Black. They hatte da durchaus schon Prominenz in der Szene und war auch eine unüberhörbar schwarze und nicht-binäre Stimme in der Szene. Und they wurden dann angeheuert von Wizards of the Coast, also den Machern von D&D, was ja schon mal eine echt große Sache ist.
Mhm. Denkt man sich eigentlich erstmal cool.
Genau, es ist auch sehr Lieblingsspiel gewesen, D&D.
Mhm.
Und wir haben es beide erlebt, es ist halt auch super gut für das eigene Lieblingsspiel schreiben zu dürfen und daran arbeiten zu können.
Ja.
Es war halt auch so eine Redaktionsstelle. Und they hat nach Ende der Arbeitszeit dort, weil frister Vertrag und so wird nicht übernommen, dann auch geschildert, wie die Arbeit bei Wizards war und wie they es erlebt hat. Und das war jetzt...
Nicht direkt freundlich.
KollegInnen und die Vorgesetzten haben halt viele Sachen, die eingebracht wurden, ignoriert.
Oder abgelehnt.
Genau, und sich geärgert darüber, dass Themen wie Queerness und Themen wie Rassismus immer wieder angesprochen wurden. Auch wenn man Orion sicherlich wegen sehr Perspektive gewählt hat als Person,
mhm.
also auch, dann war es halt schwer, das einzubringen, auch wenn die Firma selber versucht, progressiv zu sein, wenn die Firma versucht, was zu verändern, aber eben an ihrer Kultur nicht arbeiten kann,
mhm.
dann ist es halt schwer, das alleine zu machen. Und es ist halt eine große Belastung, alleine die Person zu sein.
Die darauf aufmerksam macht.
Genau, weil dann kennen die Leute dich als die Person, die immer über Probleme spricht, die immer kritisiert.
Mhm. Ja, vor allem die immer kritisiert und die auch die Arbeit der Kollegen kritisiert.
Genau, die nur ein Thema hat sozusagen.
Mhm.
Aber es liegt halt daran, dass du auch die einzige Person bist, die sich um dieses Thema kümmert. Und in der Position war Orion, glaube ich, und dann eben ja von der Struktur der Firma nicht unterstützt zu werden.
Dass man nicht verlängert wird.
Ich weiß jetzt nicht, ob they ein Diversity Hire war, also eine Person, die nur für Identität angeheuert wurde.
Mhm.
Aber ja, sowas bringt halt immer Probleme mit sich. Weil es gibt halt noch immer rassistische Spielregeln in D&D, die drin sind. Und wenn die als unumstößlich dastehen...
Und du die nicht kritisieren darfst.
Genau.
Die das, aber gerne kritisieren würdest.
Genau, das ist halt unser Spiel. So.
Mhm. Du
kannst nicht schlecht über unser Spiel reden.
Warum bist du überhaupt hier, wenn du das Spiel nicht magst?
Ja, es gibt eben auch unausgesprochenen und unreflektierten Rassismus.
Oder Queerfeindlichkeit.
Genau, in der Gesellschaft und damit auch in Firmenstrukturen und gerade in Teams, die bisher keine Queeren oder keine Schwarzen oder keine sonst wie marginalisierten offenen Mitglieder hatten. Da wird es halt oft nicht hinterfragt.
Genau, und das ist jetzt auch kein Vorwurf an diese Person, weil wenn man damit keine Berührungspunkte hat und es nicht hinterfragt hat, weil kein Bedürfnis danach da war, man merkt es ja einfach gar nicht.
Ich sehe es als schwierig, das in unserem jetzigen Zeitgeist nicht zu merken, dass das existiert.
Dass es existiert, okay. Aber was bei dir persönlich vorliegt, merkst du vielleicht gar nicht direkt. Und du merkst es erst, wenn eine Person dich darauf aufmerksam macht.
Ja, es braucht halt Selbstreflexion. Die kann schmerzhaft sein.
Ja.
Weil, ja, man ist ungern die Person, die Ismen reproduziert.
Mhm. Also manche sind das gerne, aber die sprechen wir nicht an.
Ja, genau. Aber viele Leute halten es halt eben dann für Fakten, was sie wiedergeben oder halten es, haben es nie hinterfragt. Und es ist halt so, dass oft, wenn man Leuten sagt, das, was du gesagt hast, das ist gerade rassistisch, was du gesagt hast, dass sie sofort als, du bist moralisch böse, das lesen.
Genau, du bist Rassist, du bist böse. Und das hören sie.
Genau, und das ist natürlich ein Problem, oft auch sehr auf Empfängerseite, weil wir müssen lernen, dass wir alle in einer Gesellschaft, die halt von White Supremacy geprägt ist, aufgewachsen sind, dass wir alle rassistisch sind im Sinne von, wir haben rassistische Grundsätze verinnerlicht und müssen daran arbeiten, die loszuwerden.
Mhm.
Und im Sinne eines kritischen Weißseins sehe ich auch durchaus die Verantwortung bei mir oder bei dahingehend privilegierten Leuten zu hinterfragen, wo ihre Rassismen sitzen und daran zu arbeiten. Wie ich vorhin meinte, es ist eine wichtige Aufgabe für Allies, Google benutzen zu können.
Mhm.
Oder halt Stimmen zu finden und Stimmen zuzuhören, die ihnen das sagen. Also das ist halt auch...
Das Zuhören und offen dafür sein, dass es vielleicht wehtut.
Genau. Und die Schmerz halt nicht auf die Marginalisierten abzuwälzen. Also wenn du halt immer die marginalisierte Person dafür verantwortlich machst, dass es dir jetzt gerade wehtut.
Dass sie dich darauf aufmerksam macht, dass du rassistische Vorurteile hast.
Ja.
Da kann die ja auch nichts für.
Nee, genau. Und ihr tut das halt, ihr tun die rassistischen Vorurteile auch nicht, wenn du sie äußerst.
Ja.
Und
man zu sagen, da musst du durch, das sind keine Vorurteile, das ist meine Erfahrung, ist halt, das ist nicht der Weg.
Leute, die halt immer wieder darauf hinweisen und die Person, der du zuhörst über Rassismus, muss halt auch nicht immer deine Arbeitskollegin sein, wo du Arbeitszeit darauf verbrauchst.
Mhm.
Und dann wird das sozusagen von der Teamleitung angekreidet, dass sie Arbeitszeit darauf verbraucht.
Über Rassismus zu reden.
Genau. Also manchmal muss antirassistische Arbeit auch Freizeit sein.
Ja.
Und,
aber ja, wenn es Arbeitszeit ist.
Genau, dann wirkt die Person, die es erklärt, oft als die Unruhestifterin.
Mhm.
Und was man auch beobachten kann, ist, dass manchmal vergessen wird, warum man angestellt wurde.
Ja, also sowohl die Fähigkeiten, die Person hat, also dass sie jetzt nicht, die Person ist jetzt nur angestellt worden, um uns zu sagen, dass wir alle rassistisch sind, toll.
Genau, es ist halt, Orion Black war... Ich weiß nicht, wie fähig sie als Redakteurin war, aber gehen wir mal davon aus,
dass sie eine fähige Redakteurin ist.
Qualifikation mitbringt, aber dann halt so, du bist nur hier, weil du nicht binär bist, du bist nur hier, weil du schwarz bist und der Rest wird vergessen.
Die Fähigkeiten werden vergessen.
Das verschiebt es oft oder eben, manchmal wird auch vergessen, dass eine Person für eine Stimme angestellt wurde. Also gerade im Werbebereich und so, ne, wo es eigentlich mit der Arbeit mit Sprache ist eine Stimme, also etwas, eine Sprachform natürlich zu beherrschen, die aus einem bestimmten Bereich kommen. Diese Sprache und damit Leute ansprechen zu können, ist durchaus ein Wert, den man in Produkte einbringen kann. Aber wenn das vergessen wird, sozusagen,
dass das ein Wert ist.
Genau. Dass man diese Perspektive mit eingekauft hat und die auch nutzen kann.
Dann wird es halt oft die Person, die nervig ist, weil sie immer wieder auf die Sachen hinweist.
Mhm.
Und das haben wir doch schon mal gehört, warum sollen wir es normal anhören? Aber ja, man hört es nur noch mal, wenn es sich nicht geändert hat.
Ja, genau. Und dann ist die Person halt schnell die...
Die Unruhestifterin, die Person, die nervig ist, genau. Immer wieder über das Gleiche redet.
Die das die Unruhe ins Team bringt.
Genau.
Und genau, im Sinne des Kapitalismus ist dann halt oft... Das nimmt doch Effizienz weg, wenn wir die ganze Zeit drüber nachdenken müssen, wenn wir die ganze Zeit über alles diskutieren müssen.
Mhm.
Aber manchmal erkennt man eben nicht, dass die Diskussionen halt notwendige Ergebnisse bringen. Dass sich Strukturen ändern müssen.
Ja.
Und dann wird halt manchmal halt die Person nicht verlängert, entfernt, rausgemobbt, die aus was hinweist.
Ja.
Und ja, man ist halt immer die Frage, also wie geht man mit sowas bis um, wenn man darf halt nicht sagen, dass den Vorwurf in den Raum stellen, dass es halt benutzt würde, um seine eigenen Präferenzen durchzusetzen oder so.
Ja, genau.
Weil Kritik an Ismen ist halt nicht automatisch eine ästhetische Präferenz, ist auch nicht nur ein politischer Aktivismus im Sinne von, das ist etwas, was außerhalb des Spieldesigns steht. Sondern halt Kritik an Ismen kann und sollte etwas sein, was Teil des Spieldesigns ist. Also man kann ja nicht unpolitische Spiele machen.
Ja.
Also auch wenn man Gangbusters aus den 70er Jahren wieder auflegt, ist es nicht unpolitisch.
Oft ist ein Team ja relativ demokratisch. Oder es gibt eben eine Person, die Entscheidungen trifft.
Ja, die Spielebranche, ja, es gibt halt ab und an ChefredakteurInnen, aber oft ist es halt sehr, es wird mit flachen Hierarchien geworben.
Genau, und dann geht es ja demokratisch zu und wenn dann eben nur eine Person Stimme für Queerness oder Schwarze, was auch immer ist, wenn es nur eine Person ist, die sowas einbringt, ist sie halt auch schnell überstimmt. Und dann ist so ein bisschen die Frage, hat die Person ein Vetorecht? Hat sie ein höheres Vetorecht als andere? Das ist ja schon ein strukturelles Problem irgendwo, weil du kannst jetzt auch nicht sagen, okay, also man könnte natürlich sagen, in Fragen zu diesem Thema hat die Person immer recht. Strukturell. Punkt. Ja. Quasi Expertisen anerkennen und sagen, wenn es darum geht, hat die Person mehr Stimme als die anderen im Team. Aber ja, es kommt eben, wenn diese Diskussionen ständig laufen und es eben nicht entschieden ist, dass wenn es darum geht, die Person in letzter Instanz einfach recht hat, dann wirkt es halt auf die Kollegen auch schnell, als würde die Person einfach alles bestimmen wollen und ihr Anderssein vorschieben. Ja. Oder zumindest kann es so ankommen oder es wird als Begründung benutzt, gegen diese Person zu schießen.
Mhm. Selbst wenn man die Zustimmung der höheren Ebenen in seiner Firma hat.
Ja, weil irgendjemand hat dich ja eingestellt dann.
Wenn man immerhin dahin eskaliert, dann schafft das halt auch Unruhe im Prozess.
Mhm.
Die Sensitivity Reading als eine eigene Stelle, das sehe ich durchaus als einen Wert.
Mhm.
Weil dann ist das eindeutig, für was das ist.
Ja.
Es ist auch wichtig, irgendwas als Teil des rationellen Prozesses zu haben.
Mhm.
Aber manchmal ist es dann, wenn man nicht nur eine hat und wenn man sozusagen diese Kritikarbeit halt an Leute, die speziell dafür eine Stellenbeschreibung haben, schieben kann, auch nicht das Verkehrteste. Wahrscheinlich wird dir dann die Sensitivity-Person recht geben, aber es ist halt eine Stelle, die dafür da ist dann.
Ja.
Und ja, sowieso, wenn nicht nur eine Person im Team ist, die sich für so Themen beschäftigt.
Ist das hilfreich?
Genau, aber wenn Leute das Gefühl haben, sich jedes Mal streiten zu müssen, weil Sensitivity oder sowas ist, entscheiden sie oft, dann bezahle ich lieber gar nicht, weil ich müsste mich sonst streiten, anstatt den Fehler bei sich zu suchen.
Anstatt sich nicht zu streiten. Anstatt das Fachwissen anzunehmen.
Genau. Im Dialog halt tatsächlich zu lernen. Wird dann eher gesagt, nee, auf Sensitivity verzichte ich, ist mir zu viel Stress.
Ja.
Gut, das ist alles jetzt ein ziemlich negative Aussichten. Aber es passiert ja tatsächlich was. Und es gibt auch Sensitivity in Verlagen. Es gibt halt Leute, die auf Diversity achten. Es gibt Teams, die sich breiter aufstellen.
Mhm. Es ist im Vorankommen.
Genau, aber ja, das ist halt immer noch, um mal ein bisschen Cyberpunk zurückzukommen, wie bringt man Aktivismus und wie bringt man solche Themen in einem kapitalistischen Umfeld ein?
Es sind halt immer nur kleine Änderungen möglich. Wir können das System halt nicht einfach umtreten.
Leider nein. Wir können auch Leute nicht mit dem Schwert bedrohen. Oder mit so einem Finger klauen.
Wir können schon, aber es kommt nicht gut an im Arbeitsleben.
Genau, man muss sich Schritt für Schritt da. Große Unternehmen haben Probleme.
Also, ja, aber die Strukturen sind relativ fest und du hast große Teams und...
Wenn man an den Mainstream ran will, dann geht das momentan fast nur über die großen Unternehmen, wenn man nicht in eigenes Gründen selber Mainstream wird.
Wenn man selber was macht, dann ist man erstmal alleine, dann ist die Diversity auch nicht so riesig groß.
Das ist richtig, im Selbstverlag, das ist auch große Schwierigkeiten, weil also du möchtest ja auch eigentlich für Sensitivity Reading bezahlen. Im Kapitalismus ist es auch super schwierig, das umsonst zu fordern. So.
Auch nicht nur super schwierig, sondern auch moralisch gar nicht so cool.
In der Rollenspielbranche läuft ja schon derbst viel über Leidenschaft und Leute machen freiwillig was, Fanarbeit.
Für umsonst Belegexemplare oder einen Hungerlohn.
Jetzt nur für ein Buch was beitragen. Das ist oft erstmal ein Hobbyprojekt.
Ja, also das, was ich an Geld bekomme für so ein Lektorat, ist nicht wirklich. Ist kein guter Stundenlohn, so
ja. Genau, aber man macht es eben, weil man sich mit was, was die eigene Leidenschaft hat, beschäftigt, aber. Wenn jetzt halt da nochmal ein Sensitivity Reading draufkommt und so. Natürlich gibt es Leute, die einfach so, ich möchte das Buch als erstes lesen und ich bringe hier gerne meine Perspektive ein, das macht mir Spaß, aber das kannst du halt nicht einfordern.
Genau, das ist was, wenn das jemand anbietet, das ist cool, aber es sollte nicht die erste Frage sein, kannst du das umsonst machen?
Genau, hey, du bist mein einer schwarzer Freund, magst du mir sagen, dass ich nicht rassistisch bin, damit ich das auf mein Buch drucken darf?
Aber für umsonst, ich gebe dir da kein Geld für.
So funktioniert das halt nicht. Also, natürlich, wenn du selber viel kritische Arbeit reinsteckst und so, dann kannst du halt auch selber schon einiges ausbügeln. Es ist niemals eine Entschuldigung, das nicht zu machen im Selbstverlag, eingehend mit Ismen zu beschäftigen.
Aber wenn man es outsourcen möchte, dann muss man es halt im Prinzip auch bezahlen. Du kannst Glück haben, dass es Leute aus Freundschaft oder Leidenschaft machen. Das sollte halt nicht die Norm sein. Punkt.
Genau, man kann Leuten nicht vorwerfen, wenn sie es nicht tun. Also wenn du jetzt halt Leuten vorwerfst, dass halt, ja, du hättest dich ja melden können und mir helfen so.
Du hättest das ja umsonst für mich machen können, dieses 300-Seiten-Buch komplett lesen.
Mit deinem Fachwissen.
Um mir Korrekturvorschläge zu geben, Seite für Seite, damit wir uns darüber streiten können, damit es danach weniger rassistisch oder nicht mehr rassistisch ist. Entschuldigung, das ist Victim-Blaming.
Ja.
Das geht einfach nicht. Das ist ein Lektorat und das muss man bezahlen.
Ja, und wenn das Buch jetzt rassistisch ist, dann liegt ja die Verantwortung nicht bei den Leuten, die
es nicht umsonst gelesen haben, um dir ihre Rückmeldung zu geben, sondern die Verantwortung bei dir, dass du sie nicht dafür bezahlt hast.
Ja, gerade wenn dir bewusst war, dass die Perspektive notwendig ist. Also, wenn du jemanden findest, der es umsonst macht, dann
weißt du, dass die Perspektive notwendig ist, wenn du da danach suchst.
Genau.
Wenn du nicht bemerkt hast, dass es gut gewesen wäre, die Perspektive zu haben, dann liegt der Fehler auch bei dir, aber es ist nicht so eklatant.
Genau, und wenn es dir dann auffällt, weil Leute dich darauf hinweisen, dann ist die Antwort nicht, dann lies es doch das nächste Mal gegen. Übrigens, sensitivityreading.de ist die Internetseite, wo man Sensitivity Reader nach Themen geordnet finden kann, die im deutschen Markt aktiv sind.
Und jetzt wisst ihr es.
Ja. Warum wir von marginalisierten Personen in der Rollenspielszene sprechen, man sieht ja schon eher weniger Schwarze oder allgemein BIPOCs so in der Repräsentation der Szene, haben wir schon kritisiert, dass das normative Bild sehr weiß ist.
Es hat halt den Ruf als weißes Dude-Hobby. Dann sieht, wenn man, glaube ich, von außen auf die Szene guckt, selbst wenn man von innen in der Szene sich bewegt, sieht es teilweise so aus. Mhm. Also auf den Rollenspiel-Conventions ist es ziemlich weiß.
Also Frauenanteil steigt,
ja,
merklich. Queere Personen sichtbar, auch durchaus in der Szene.
Ja.
BIPOCs weniger. Und also ich habe natürlich da keine konkreten Zahlen.
Ja, es gibt keine Zahlen.
Genau, weil man weiß halt nicht, wer zu Hause wo spielt.
Ja.
Also das kann man nicht sagen, aber halt jetzt so Szene. Streams und Conventions und Spielrunden in unserem Umfeld. Und
Leute aus Verlagen, die wir kennen.
Genau.
So, ist alles schon ziemlich weiß.
Genau, es gibt Ausnahmen natürlich. Wir haben auch schon welche zusammengearbeitet.
Genau, es ist selten, es gibt nur wenige. Und ja, wie kommt das?
Davon ausgehend, dass es Leute grundsätzlich interessieren könnte als Hobby.
Ja, weil ich glaube nicht, dass die Hautfarbe das Interesse an Rollenspiel festlegt.
Ja, nee. Aber warum sind so wenig BIPOCs im Rollenspiel dann?
Spätestens seit Gamergate steht ja Gamer durchaus für Frauen und queere Personen und BIPOCs halt für Gefahr.
Das müssen wir uns auch abgewöhnen, dass wir die harmlosen Nerds sind. Nerds sind halt einfach, die treiben die Mainstream-Gesellschaft mit an, sind Gatekeeper in vielen Bereichen und eben durchaus auch als durchaus gefährlich und teilweise halt recht skodiert durch eine... Natürlich, wer erstmal so einen Gamer-Eindruck bekommt, ich wäre da auch vorsichtig.
Mhm.
Habe ich halt auch gehört, dass es durchaus... dass ein Hindernis ist, ins Hobby einzusteigen.
Ja, wenn man glaubt, dass Rollenspieler alles Gamergate-Dudes sind, dann möchte man sich mit denen auch nicht abgeben.
Ja, wir unterhalten uns hier gerade als zwei Weiße über Grund, aber wir haben natürlich auch Recherche betrieben und FreundInnen gefragt und so,
ja,
was da Meinungen sind. Bisher werden halt auch BIPOCs nicht gezielt als Zielgruppe angesprochen.
Ja, in Deutschland eigentlich wüsste ich nicht, dass da irgendwas gemacht wird, um die Diversität in die Richtung zu erweitern.
Also ich hätte bisher keine gezielte Werbekampagne in die Richtung durchgesetzt.
Ja, und auch von anderen Verlagen hätte man jetzt nichts mitbekommen. Also wenn ihr es wisst, sagt uns gerne Bescheid, aber uns ist nichts bekannt.
Ja, genau.
Und auf dem deutschen Markt zumindest.
Genau, in den USA ist es auf jeden Fall relevanter. Wir haben ja schon die Streams erwähnt und auch welche Illustration man nimmt. Also das Beispiel für Mensch ist eine schwarze Frau in dem D&D 5-Grundregelwerk.
Mhm.
Und das ist halt auch wichtig, sich in den Illustrationen wiederzuerkennen. Nicht nur in den Leuten, die in den Streams sind, weil es gucken nicht alle Leute Let's Plays. Aber wenn Leute das Buch durchblättern und sich wiedererkennen, fühlen die sich willkommener, wenn das, was ihnen am ähnlichsten ist in dem Buch, eine rassistische Karikatur von einem Monster ist, dann fühlen sie sich nicht willkommen.
Ja, oder eine rassistische Karikatur einer indigenen Bevölkerung fühlen sich auch wahrscheinlich nicht so richtig willkommen.
Nee, genau. Einfach rassistische Karikaturen allgemein vermeiden. Halt so weit denken, das sind alles potenzielle KundInnen. Das ist halt auf jeden Fall ein Hindernis, wie Rollenspiele lange Zeit illustriert wurden und zum Teil noch illustriert werden.
Mhm.
Marginalisierung drängt dich ja auch schon wortwörtlich an den Rand.
Ja.
Also es existieren weniger Einladungen, würde ich sagen. Einfach durch, du bist weniger mit Leuten unterwegs, die eventuell das Thema ansprechen.
Mhm.
Wenn die weißen Gamer-Dudes nichts mit dir zu tun haben wollen, dann laden sie dich auch nicht zu ihrer Rollenspielrunde ein.
Es muss ja gar nicht sein, dass sie nichts mit dir zu tun haben wollen, sondern dich einfach nicht wahrnehmen, weil ihr keine Berührungspunkte habt.
Ja, oder halt nicht daran denken, dass du jemand wärst, der im Hobby Interesse haben könnte, weil sie auch Vorurteile haben wollen.
Mhm.
Wie gesagt, sie können auch unreflektiert sein, aber der Gedanke so, ja, Schwarze spielen doch kein Rollenspiel, dann fragen wir sie gar nicht.
Ja.
Das ist halt Bullshit, aber so kommt es, dass halt ein wenig gefragt wird. Also sowas wie Unis als zentraler Punkt, wo Rollenspielrunden sich treffen, ist halt immer noch ein sehr studentisches Hobby.
Mhm.
Und wenn du halt nicht das Privileg hast, an der Uni zu sein, dann hast du diesen Zugang nicht.
Ja.
Das ist halt jetzt nicht zwangsläufig, was BIPOCs betrifft, aber die Zulassungsstatistiken an deutschen Universitäten sprechen ja auch durchaus von Rassismus, den unser Bildungssystem innehat.
Mhm. Die Spiele sind jetzt auch nicht einfach oder einfach zu finden, wenn man noch gar nichts weiß.
Mhm.
Wenn du nur weißt, abstrakt, es gibt dieses Hobby und ich möchte mich informieren. Okay, es gibt das Internet, aber an sich ist es hilfreich, wenn es einem erklärt wird und man beraten wird.
Genau, es ist auch, glaube ich, eine Generationsfrage. Also die frühere Nerd-Generation mussten praktisch über Läden und die Szene und Beratung rankommen.
Ja, und es ist der Grund, weswegen ich erst im Studium angefangen habe, Rollenspiel zu spielen. Denn vorher fehlte mir der Kontakt zu Leuten. Und es gab in meiner Heimatstadt, soweit ich weiß, keinen Laden, der Rollenspiele geführt hat. Und ich wüsste nicht, wo man dort, außer im Buchladen bestellen, und das wusste ich einfach nicht, dass man sie dort kriegt.
Genau, man weiß ja nicht mal, dass sie eine ISBN-Nummer haben, wenn man keine Ahnung hat.
Genau, ich hatte keine Ahnung, wie ich Leute kennenlernen sollte. Ich hatte keine Ahnung, wie ich an Regelwerke kommen sollte. Ich hatte halt einfach keine Ahnung, wie ich da dran kommen sollte.
Genau, und jetzt, selbst wenn es einen Laden gibt, halt, muss man halt die Initiative aufbringen, in den Laden zu gehen, zu fragen, wie fange ich mit diesem Hobby an?
Mhm, was ist gut für Einsteiger, wie lerne ich Leute kennen?
Genau, das ist halt, also das Gatekeeping ist ja sowieso schon mal in unserer Szene leider ein verbreitetes Phänomen, dass Leute erstmal abgelehnt werden, wenn sie EinsteigerInnen sind, leider. Es gibt kaum was Schädlicheres für eine Szene, die wachsen will oder die fortbestehen will, aber existiert leider. Und dann halt, wenn du schon mal Diskriminierungserfahrungen gemacht hast, in den Laden zu gehen, halt als Frau in so einen Nerdladen zu gehen, kann schon mal zu abfälligen Kommentaren kommen, wenn man in den falschen Laden kommt.
Genau, ist mir noch nicht passiert, aber kenne einige, denen das passiert ist.
Mhm, genau, und dann stell dir vor, du bist halt noch anders sichtbar marginalisiert. Halt schwarz zum Beispiel. Oder trägst halt Hijab. Oder beides. Und dann da reinzugehen und zu fragen.
Also selbst wenn es nicht zutreffend ist und der Laden total cool wäre,
ja,
ist die Erwartungshaltung doch, ich werde zumindest komisch angesehen.
Genau, das Risiko wird dir halt bewusst sein, dass du eventuell eine Diskriminierungserfahrung machst, wenn du hingehst. Zu sehen, dass man was Besonderes in der Szene ist, wenn der Laden halt oder Dekon oder was auch immer komplett voll mit Weißen ist, du bist als einzige Person da und die Leute blicken dir hinterher. Das unterstützt deinen Status als Außenseiterin. Ich sag mal, wenn die Person in den Laden geht oder in die Szene und dann die rassistische Erfahrung macht, die Wahrscheinlichkeit, wiederzukommen, ist halt nochmal geringer.
Ja.
Das wirkt sich natürlich auch darauf aus, wie viele BIPOX Rollenspiel als Beruf ausüben.
Ja, weil wenn schon im allgemeinen Hobby sehr, sehr wenige sind, wo sollen sie im Berufsfeld herkommen?
Weil sie halt unsichtbar sind, genau, ja, wo sollen sie herkommen?
Ja.
Und ja, Beruf, in Anführungszeichen, im Rollenspielbereich, hatten wir ja schon gesagt, das ist oft Arbeit in der Freizeit und die Zeit muss man auch erstmal haben. Es gibt halt Leute, die Leidenschaft aufbringen, die gibt es auch aus allen Lebenswegen, aber es ist halt was erstmal im Raum steht, was ein Privileg ist. Und um Arbeit zu finden, also gerade festangestellte Arbeit für Geld in der Rollenspielszene, meistens hilft es, Freelance-Erfahrung zu haben.
Ja.
Die sammelt man halt wirklich in diesem Hobbybereich.
Ja.
Und ja, deswegen würde ich sagen, Rollenspiel schaffen ist ein Privileg.
Mhm.
Also du brauchst im Grunde eine akademische Ausbildung oder eine Verlagsausbildung, die du bereit bist, im kapitalistischen Sinne zu verschwenden. Genau, dazu muss man sich erstmal entscheiden. Es ist halt wie viele Leidenschaftsberufe in den Medien und so. Und da sind wir wieder bei gewerkschaftlicher Aktivität und Spiele, Gewerkschaften. Aber jetzt generell, ja, die Spielebranche ist halt eine, wo du dir leisten können musst, dich ausbeuten zu lassen.
Ja.
Ich sag das halt als eine Person, die gerne da arbeitet und eine große Leidenschaft mitbringt.
Mhm.
Aber es ist halt die realistische Betrachtung, dass es sich nach den Maßstäben des Kapitalismus nicht so richtig lohnt. Und wenn ihr euch näher damit beschäftigen wollt, Genderswap hat eine Folge zu Privilegien und wie sehr Rollenspiel ein Privileg ist, da werden auch sehr, sehr viele Punkte aufgebracht, mit denen ihr euch mehr beschäftigen könnt.
Aber gleiche Frage im Prinzip zur Queerszene. Wir haben ja schon angesprochen, dass eigentlich all unsere Themen oft recht arm an Schwarzen und BIPOX wirken.
Unsere Szenen werden sehr weiß gelesen bei der Queerszene, stimmt das überhaupt nicht.
Ja.
Also es ist halt einfach nicht so, also gerade Schwarze, aber allgemein BIPOX waren schon immer Teil der queeren Geschichte und auch da prägend für die Kultur, die wir halt haben. Also es ist halt teilweise in Vergessenheit geraten oder ignoriert worden für Respectability, Politics und ähnliche Dinge. Und ja, sagen wir mal Stonewall, da waren halt Schwarze daran beteiligt und könnte jetzt mal Marsha P. Johnson nennen, die halt auch weithin bekannt ist, aber die von der Queer-Szene eben auch, ich sag mal, als Ikone verehrt wurde zum Teil, aber trotzdem irgendwie ihr Leben lang auf der Straße am Existenzminimum gelebt hat, weil man sich eben nicht um sie gekümmert hat und die dann ja nicht respektabel genug galt, um an sowas wie den Pride-Paraden den ersten teilzunehmen und so. Gleichzeitig das erste von Transfrauen of Color geführte Jugendzentrum gegründet hat in New York und sowas.
Ja.
Also es gibt da halt eine einzige Figur in der Geschichte und es gibt noch so viel mehr.
Die ganze Ballroom-Culture.
Genau. Da auch postest du eine gute Serie dazu, Paris brennt, eine gute Dokumentation. Das sind halt wieder Sachen, die durch Normativität verschwinden, dass man sich Leute eben als weiß vorstellt, wenn nichts anderes gesagt wird.
Mhm.
Und das sollte man nicht unterstützen, sondern sich immer bewusst machen, dass unsere queere Geschichte eben auch schwarz ist. Also queere Menschen gibt es halt in allen.
In allen Kulturen, in allen Ecken der Erde.
Genau. Manche sind durch Kolonisierung queer geworden. Also in Afrika und auf anderen Kontinenten gibt es oft erst seit der Kolonisierung ein Geschlechterbild, das eben dem Europäischen entspricht, weil EuropäerInnen ihnen das aufgedrängt haben. Ja. Durch Eroberung und durch Missionierung. Es gibt halt immer noch Kulturen, bei denen so ein strenges Binary nicht durchgezogen wird.
Ja, es gibt durchaus Kulturen, wo schon traditionell lange drei Geschlechter gibt oder mehr.
Ja, genau.
Wo es einfach ja gar keine Frage ist, dass es mehr gibt als Mann und Frau.
Genau, und wo unter anderem halt auch andere Formen von Queerness nicht diskriminiert wurden.
Ja, also in manchen ist es halt einfach, wen du liebst, ist deine Sache und es hat überhaupt nichts Politisches.
Das ist halt eben teilweise einfach Kolonisierung, dass Sachen, die vorher als, das macht man halt so zu, das ist jetzt queer und außenseiterisch, sich verschoben haben, weil koloniales Denken sich durchgesetzt hat.
Und
auch das ist schwarze Geschichte, aber das ist auch weiße Geschichte, weil wir sind es halt, die das durchgesetzt haben als Kultur.
Ja, und sehr schade, dass teilweise da nicht einfach Sachen übernommen wurden, stattdessen das, naja, ich sag mal, teils christlich geprägte Bild da verbreitet wurde.
Aber ist es halt auch nicht so, dass wir als Weiße jetzt uns alles appropriaten können, was von uns kolonisiert wurde, sozusagen, dass wir jetzt sagen können, dass wir so halt Identitäten aus anderen Kulturen einfach für uns annehmen, sondern da muss einem halt auch klar sein, was...
Das Kind ist in den Brunnen gefallen.
Genau, es ist halt einfach kein gleichwertiger Austausch mehr möglich, wenn man die Kultur erstmal zerstört hat.
Genau.
Oder, ja, so tiefgreifend durch Gewalt verändert.
Mhm.
Man sollte es nicht vergessen und man sollte eben auch in seinem Aktivismus für queere Themen, ja, BIPOX nicht vergessen.
Ja, absolut.
Auch Transpersonen oder queere Personen of Color, die erleben mehr Gewalt.
Ja, klar.
Und ja, gleichzeitig...
Mehr Marginalisierung, mehr Probleme.
Genau, gleichzeitig seid euch eben bewusst, dass mehrfach Marginalisierung existieren, auch wenn es halt... Ist es nicht schwerer vorstellbar, dass eine schwarze Person queer ist?
Nee,
das hat ja auch nichts miteinander zu tun.
Eben, das ist, ich bin immer sehr überrascht, wenn es Leute überrascht.
Mhm.
So, die ist schwarz und queer? Ist das nicht ein bisschen viel mit? Und man denkt so, genau, wenn man so Leute.
Ja, wenn man so eine Figur in Medien einbringen will, so als ob halt jede Marginalisierung praktisch nur alleine existieren konnte, weil auch dadurch, dass man halt, wenn man intersektionale Sachen herstellt oder wenn man mehrfach marginalisierte Personen darstellt, dann das bricht halt auch Klischees. Also du hast halt nicht mehr dein normatives Bild.
Mhm.
Allein das musst du dann schon hinterfragen.
Du wirst gezwungen, das zu hinterfragen, weil es Leute gibt, die das dann hinterfragen.
Ja, genau. Aber die Leute existieren eben. Und wir sollten sie nicht zurücklassen, bei unserem Aktivismus und die Leiter nicht hochziehen.
Absolut nicht.
Wo wir schon dabei sind. Wo sind die BIPOCs und BDSM?
Ja, das ist eine gute Frage. Auch eher weniger, die man so trifft.
In der Szene, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie weniger kinky sind. Also im Schnitt. Ich glaube nicht, sondern die bewegen sich halt nicht in der klassischen BDSM-Szene in dem Maß. Also es gibt sie auch und es gab sie auch schon immer.
Mhm.
In der BDSM-Szene natürlich. Aber ja, sie bewegen sich halt nicht so.
Nicht so viele.
In dieser Öffentlichkeit. Und wahrscheinlich ist das ähnlich wie bei der Nerd-Szene.
Ja, dass es weiß und elitär wirkt.
Genau, in der Außenwahrnehmung. In der Darstellung.
Um reinzukommen, brauchst du Interaktionen mit Leuten, von denen du nicht weißt, ob sie nicht weiß und elitär sind.
Du weißt, dass sie weiß sind.
Du weißt nicht, ob sie elitär sind.
Genau, du weißt nicht, ob du halt Rassismuserfahrungen machst, wenn du hingehst.
Ja.
Und
du weißt, dass du wahrscheinlich in einem Raum voller Weißer stehst. Alleine.
Und wenn du halt romantische oder sexuelle Kontakte suchst in der Szene und dann halt so ein Alleinstellungsmerkmal hast, so marginalisiert bist, dann hast du auch wieder das Problem mit Fetischisierung oder mit Ablehnung für dein rassifiziertes Äußeres.
Ja.
Und das ist sicherlich nicht angenehm. Ich kenne es als Transperson mal wieder, die Perspektive, dass man fetischisiert wird für seine Äußerlichkeiten oder für
seine Existenz.
Ja, genau. Und das macht es nicht unbedingt einfacher, in so einer Szene zu agieren.
Ja. Und gerade wenn man vielleicht niemanden kennt, der schon in der Szene ist und einen mitnehmen kann.
Ja, die BDSM-Szene ist halt allgemein eine, die
in der Äußerlichkeiten halt auch oft so eine große Bedeutung haben können. Hm. Also unerwartet groß fast für mich. Aber so ist die Kleiderordnung, spielt bei BSM Partys eine große Rolle.
Ich möchte es ganz klar halten, bei den Casual-Treffen, so Stammtische und so weiter, gibt es für gewöhnlich keine Kleiderordnung und es ist. Aber ich würde jetzt keinen kennen, wo es da irgendwas gesagt werden würde und egal, was du anhast.
Ja.
Es würde nichts gesagt werden.
Es wird manchmal gesagt, dass man nicht in voller Fetischkleidung kommen sollte, weil der Stammtisch
in der Öffentlichkeit stattfindet.
Genau.
Bei Partys ist es was anderes. Da ist volle Fetischkleidung beliebt und gern gesehen. Und dafür wird oft ja gefordert, keine Straßenkleidung.
Genau, so ist
kein da. Jeans-T-Shirt.
So ist wieder draufgeschrieben, genau. Und
nicht bei allen Partys, aber bei vielen.
Das kann durchaus Code sein für keine marginalisierten Personen, weil das ist zu casual, ist halt ein guter Grund, Leute abzulehnen.
Mhm.
Das soll sagen, dass
für ihre Hautfarbe.
Ja, genau, die Kleiderordnung nicht erfüllt, ja, geh mal.
Deine Hautfarbe entspricht nicht der Kleiderordnung.
Ja, genau, das wird halt nicht gesagt, sondern das ist für heute keine Straßenkleidung, kann halt wirklich Code sein. Wir behalten uns vor, hier dich abzulehnen für deine Identität und das ist halt ein Risiko.
Die Sache ist, das wissen die BDSMler, diese Kleiderordnungen schreiben nicht.
Nee, weil das sie keine schwarzen Freunde haben.
Genau, das ist denen absolut nicht bewusst, weil sie keine schwarzen Freunde haben.
Also ja, das ist halt ein Problem.
Also die Veranstalter ist dann nicht klar, dass sie damit Leute ausschließen, die sie gar nicht ausschließen wollen.
Oder Signale senden, die sie nicht wollen.
Genau, das ist absolut nicht bewusst, diese Folge.
Es ist oft keine Absicht und ja, trotzdem ist es rassistisch, wenn man es nicht hinterfragt. Das ist halt wieder dieser so unhinterfragte Rassismus, der in der BSM-Szene sicherlich im Raum steht. Und dann gibt es natürlich auch Signale, die Szene nach außen sendet, die dahingehend problematisch sein können, wie sie gelesen werden. Weil einige Begrifflichkeiten, die sehr emblematisch für BDSM stehen, sowas wie Herrin und Sklavin oder Master und Slave, haben eben auch durchaus eine Bedeutung, die über Kink hinausgeht. Auch wenn das vielen Kink-Leuten überhaupt nicht mehr bewusst ist oder sie es bereit sind zu ignorieren.
Mhm.
Aber wenn du jetzt schwarz bist und das von außen die anhörst, dann können Sachen mitschwingen in einem historischen Bewusstsein, die eben
die sehr gerade in Deutschland vielen Weißen, glaube ich, auch einfach nicht bewusst ist. Genau. Wie sehr das für manche noch mitschwingen kann.
Genau, ich würde da einen Artikel von Polly Moly auf ihrem Blog Polly Guacamole, das ist schon ein Wortspiel zu würdigen.
Pack sie jetzt schon.
Ja, direkt abonniert deswegen. Würde ich darauf hinweisen. Und das werfe ich auch in die Shownotes. Sie hat einen Artikel geschrieben über die Begrifflichkeiten und ihren Umgang damit. Sie ist mixed und hat entsprechend halt einen persönlichen Bezug und schildert eben, wie es ihr damit geht.
Mhm.
Und sie ist kein Fan dieser Begriffe, um es kurz zu fassen.
Ja. Spoilerwarnung, kein Fan.
Nein, das ist, genau. Und sie sind halt wirklich problematisch. Also um es zu sagen, die kommen halt aus der Sklaverei von Schwarzen, gerade in den amerikanischen Südstaaten. Aber auch in Kolonien waren diese Begriffe halt durchaus üblich und verbreitet.
Mhm.
Und also auch Deutschland hat halt eine Kolonialgeschichte.
Auch wenn das gerne mal vergessen wird.
Genau, vielleicht nicht exakt mit diesen Begriffen, aber durchaus mit Völkermorden und Zwangsarbeit.
Mhm.
Und ja, es gibt, glaube ich, niemanden aus Afrika, dem das nicht bewusst ist.
Schätzungsweise nicht so.
Genauso als die Südstaaten. Es wird auch niemand Schwarzes geben in den USA, dem das nicht bewusst ist, was damit schwingen kann.
Mhm.
Deswegen sind das Begrifflichkeiten, die eine eigene Problematik mitbringen. Und es ist auch nicht so, als ob die losgelöst wären. Und das, also, manche tun halt so, als ob das Fantasiebegriffe wären, die keine Bedeutung haben. Oder die halt so, ja, wir beziehen uns halt aufs alte Rom.
Ich verstehe es auch. Also ihr habt hier am Mikro zwei Personen, die, was die Geschichtswissen angeht, sehr entgegenstehend sind. Denn Jasmin kennt sich da extrem gut aus und hat das studiert. Und ich habe mit Beginn der Oberstufe Geschichtsunterricht abgewählt, weil ich ihn super langweilig fand. Und ich habe in meiner Schule gelernt, dass Deutsche keine Kolonialgeschichte haben. Wir haben gelernt, die Deutschen haben mitgemacht, als hier Niederlande und Großbritannien so wild rumkolonisiert haben und haben dann aber ganz schnell wieder aufgegeben und da ist eigentlich nicht viel passiert. Das habe ich in der Schule gelernt.
Und das übergeht sowas wie den Völkermord an Herero?
Die Sache ist, ich kann sehr gut verstehen, wenn Leute, die ein ähnliches Schulwissen haben wie ich und im Geschichtsunterricht diesen Blödsinn beigebracht bekommen haben, der Meinung sind, dass Sklaverei mit unserer nahzeitlichen Geschichte nichts zu tun hat und das für die Fantasiebegriffe sind.
Ja.
Die losgelöst sind von Geschehnissen unserer nahen Vorfahren. Und es ist falsch. Es ist einfach falsch. Aber das wurde bei mir in der Schule einfach so vermittelt. Und bis ich mich damit in meiner Freizeit näher beschäftigt habe, dadurch, dass ich auf Personen getroffen bin, wie Jasmin, die da mehr wusste, und auf Dokumentationen oder Berichte, wo halt, ja, Own Voices mal gehört wurden von Leuten, in deren Familiengeschichte das halt nicht allzu leicht zurückliegt, bis das mehr aufkam. Ich meine, für mich sind diese Begriffe jetzt nicht besonders bedeutungsvoll im SM-Sinne. Ich habe da keinerlei Interesse an dieser Ästhetik. Aber wenn ich sie hätte, hätte ich wahrscheinlich auch keine Bedenken gehabt, diese Begriffe zu nutzen, weil es für mich auch Fantasiebegriffe waren, die nichts mit der aktuellen Realität zu tun haben.
Ja, aber das ist halt auch wieder ein Zeichen für die Notwendigkeit eines Black History Months.
Genau.
Weil eben auch aus der TäterInnen-Perspektive sollten wir wissen, was da passiert ist, und als BSM-Szene sollten wir wissen, welches Signal wir nach außen senden, wenn wir das als Standardbegriffe reinstellen. Es ist natürlich so, dass Leute, die diese Begriffe verwenden, teilweise auch lauter sind als, ach ja, Top-Bottom.
Genau.
Wie es passt, nimmt die Begriffe. Also.
Mhm. Ja, aber die Begriffe stehen halt sehr viel in der Öffentlichkeit. Ich denke, es gibt auch viele, die mit so einer Ästhetik spielen. Und in Deutschland ist das halt wirklich sehr viel unhinterfragt.
Leider. Hinterfragt das mal bitte. um euch ein paar Ansätze zu geben. Also, in der Schilderung von Sklaverei von Schwarzen im amerikanischen Süden gab es halt auch schon immer skandalöse sexuelle Fantasien, die da reingeschrieben, drauf projiziert wurden. Es gab auch viel sexuellen Missbrauch in diesem Bereich. Aber ja, es gab auch eben Projektion. Freud und andere Zeitgenossen, die sich mit Sadomasochismus auch beschäftigt haben Schilderungen von ihren PatientInnen niedergeschrieben, wo eben Berichte über Sklaverei, die auch gar nicht sexuell gedacht waren, als Grundlage für Fantasien genutzt wurden, als die bei sowas wie Onkel Toms Hütte eine sexuelle Erregung verspürt haben oder halt daraus Fantasien gezogen haben, was Bestrafung und so angeht. Das war in Wien. Das heißt, durchaus deutschsprachig. Auch da eben ein direkter Bezug, was sowohl die Begrifflichkeiten herzieht, als auch die Quelle dieser Fantasie, um das mal zu benennen. Dann waren Schwarze natürlich schon immer Teil der BSM-Kultur. Sowas wie Houses, also praktisch Ersatzfamilien, die in der Oldschool-Leder-Szene verbreitet sind, aber die auch eben in der Ballroom-Szene so verbreitet sind. Da haben sich BDSM und Queer-Szene gegenseitig befruchtet bzw. überschnitten.
Mhm.
Das gibt's auf jeden Fall. Und ja, diese Leather-Culture ist halt, hat sich ja ursprünglich hauptsächlich bei Schwulen entwickelt, unmittelbar nach Kriegszeit, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und an der Westküste und in den großen Hafenstädten der USA war Slave als Anrede am Anfang überhaupt nicht verbreitet. Da gab es Master, aber im Sinne eines Handwerkstitels.
Also Handwerksmeister.
Genau, du wärst nicht Mistress Serena. Also man ist halt sozusagen
Master oder Mistress of.
Ja, something. In dem hauptsächlich Master bei Schulenszene.
Mhm,
yeah. Ich hatte einfach für dich gegendert. Genau, man war Master of einer Technik. Wo Slave Master sich sehr verbreitet hat, war in den Südstaaten. Gibt es halt Berichte von Leuten, die halt aus der Szene kommen. Da haben sie sich halt an der dort schon bekannten Sprache bedient. Ebenfalls halt die Ästhetik der Sklaverei direkt aufgegriffen. Also etymologisch gibt es halt Wurzeln der BSM-Szene, die Master und Slave exakt auf Sklaverei beziehen. Ja. Quellenangaben dazu wären From SM to MS, was eben die sozusagen die frühe BDSM-Sprache beschreibt und eine Wandlung, die ja stattgefunden hat. Und ich würde allgemein A Lover's Pinch von Peter Tupper empfehlen. Das ist ein historisches Werk über BDSM. Und das hat halt einfach gute Quellenangaben, von denen du weiter recherchieren kannst. Und hat auch ein ganzes eigenes Kapitel über die Sklaverei. Und ja, es ist halt nicht so, als ob da kein Kontext bestünde. Und was ich daraus schließe, ist, wir sollten uns gut überlegen, wie sehr wir die Begriffe verwenden und wie sehr wir es nach außen stellen. Also, ich habe nicht die Deutungshoheit. Ich kann euch halt weder einen Segen erteilen, noch verbieten, damit zu spielen. Aber
ja.
Als Historikerin.
Es kommt schon daher.
Genau.
Es ist kein Fantasiebegriff, der sich auf alte Römer oder Griechen bezieht. Oder den wir daher genommen haben. Es ist schon.
Ja, es gibt unmittelbare Verbindungen. Und das werdet euch darüber bewusst. Es ist halt ein Generationentrauma, auch einfach Sklaverei und Kolonialismus. Leute sind in ihrer Familiengeschichte davon beeinflusst.
Es ist nicht so lange her, wie man das vielleicht denkt. Also, es gibt Leute, die es noch aus konkreten Erzählungen von ihren Großeltern und Urgroßeltern kennen. Also, es gibt jetzt lebende Leute, deren Urgroßeltern ihnen als Kind erzählt haben können, wie sie in Sklaverei groß geworden sind.
Ja, oder wie halt, wie sie den Völkermord in der Kolonie überlebt haben.
Es gibt Leute, die da direkte Erzählungen ihrer persönlichen Vorfahren von haben, ja, die jetzt noch leben.
Genau, es ist halt gerade in dem Bereich, wo es keine lebende Erinnerung mehr gibt. Mhm. Aber wenn du jetzt recherchierst, so, ich möchte mal rausfinden, wer meine Vorfahren sind. Das ist halt, in Deutschland kommt man da auch manchmal auf sehr unangenehme Leute, oft eher auf TäterInnen-Seite.
Ja.
Aber wenn man das als schwarze Person macht, gerade in den USA, dann stößt man oft auf eine Verkaufsurkunde als erste Erwähnung der Familie.
Ja, das ist vielleicht nicht so cool, dann mit sowas konfrontiert zu werden.
Genau, es macht halt einen Eindruck einfach, wie, ja, kann ich halt auch verstehen, wenn kinky Leute, die schwarz sind vielleicht, sich nicht zu den Herren und Sklavinnen an den Tisch setzen.
Ja, vielleicht.
Also es gibt Schwarze, die damit spielen. Es gibt Paare von Weißen und Schwarzen, die damit spielen. Auch bewusst. Und ja, das kann ich nicht beurteilen. Ich würde euch da einfach die Dokumentation The Artist and the Pervert ans Herz legen, wo ihr einfach die Perspektive von solchen Leuten bekommt. Und wenn ihr euch jetzt konkret mit Raceplay und sowas beschäftigen wollt, würde ich euch von Ariana Cruz The Color of Kink, Black Women, BDSM and Pornography ans Herz legen als Buch, um selber zu recherchieren und eine Perspektive zu bekommen von Schwarzen.
Ja, es ist halt keine Verurteilung, wenn Leute damit spielen. Auf keinen Fall. Das kann ja offensichtlich auch sehr bewusst passieren. Aber ich glaube eben, in Deutschland ist es sehr viel, dass der Gedanke ist, dass es ein Fantasiebegriff ist, den man verwendet. Und dass das, wie nah der Begriff für viele Personen noch ist. Und gerade für viele Personen, die schwarz sind, wie nah dieser Begriff ist. Familiengeschichte ist und allem. Das ignorieren dabei viele oder wissen es einfach gar nicht.
Und das sollte nicht ignoriert werden. Und es sollte vielleicht auch unsere Außenwahrnehmung als Szene nicht prägen.
Ja, ja. Es sollte vielleicht nicht das Erste sein, an das alle denken.
Damit nähern wir uns langsam dem Ende unseres Podcasts. Was heißt, ihr könnt uns unter nerdistyourhobby.de erreichen im Internet. Ihr könnt uns an nerdistyourhobby@gmail.com jegliche Art von Feedback schicken und wir freuen uns sehr darüber. Ihr könnt uns auf iTunes und allen anderen Podcast-Plattformen abonnieren und bewerten, Kommentare hinterlassen und natürlich auf den sozialen Medien folgen. Das wäre nerdistyourhobby auf Twitter, FetLife und Facebook. Aber nutzt die Gelegenheit auch mal, um euch ein paar schwarze Stimmen in die Timeline zu holen und folgt vielleicht denen auch und liked deren Podcasts, liked deren Produkte, eventuell kauft ihr auch welche. Also gebt da auf jeden Fall auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit hin und teilt auch deren Beiträge. Und wir geben halt regelmäßig Shoutouts an andere Podcasts, weil ja, durch mündliche Propaganda, durch Empfehlungen ist es halt, wie Podcasts sich am meisten verbreiten.
Überraschenderweise verbreiten sich Podcasts durch Hörensagen.
Mhm. Deswegen ein paar Leute, die in der deutschen Rollenspielszene unterwegs sind und schwarzen Leuten eine Plattform bieten oder einfach selber schwarz sind. Ich würde Explorers Pack nennen. Das ist ein D&D-Let's Play-Stream. Cthulhu machen sie auch. Auf jeden Fall ein Let's Play-Stream, wo ein Schwarzer dran mitarbeitet. Dann ist das Aces in Space Let's Play bei PNP Tinks gerade auch gut besetzt mit zwei schwarzen Personen. Und jetzt mal kurz OT von Shelly. Ist halt ein Podcast, den wir immer wieder empfehlen, der auch immer wieder hörenswert ist. Aber ja, auch für eine schwarze Perspektive auf unsere Nerd-Themen hilfreich.
Mhm.
Polymoli hatten wir ja bereits genannt, aber halt eine Bloggerin, die über BDSM und Queerness-Inhalte schreibt und auch twittert. Folgeempfehlung dahingehend. Und ja, wenn ihr für uns Empfehlungen habt von schwarzen allgemeinen BIPOC-Podcasts oder Inhalten, die für uns interessant sind, wir hören die auch gerne und wir teilen die dann auch gerne auf unseren sozialen Medien. Kurz in eigener Sache, ich war zu Gast beim nerdigen und niveauvollen Trash Talk und hab dort über Themen wie die Fernsehserie Bonding, parasoziale Beziehungen und Rollenspielmarketing und sowas gesprochen. Ist sicherlich auch hörenswert, kommt auch in die Shownotes. Aber ja, hört nicht nur weiße Stimmen über Themen.
Ja. Also, mach dir deine eigene Geschichte bewusst. Lies einfach mal schwarze AutorInnen. Versalbe deinen Körper. Und willkommen in deinem neuen Leben.